Hergewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 306. Heute mit Felix.
Jojo, hallo.
Und Felix.
Kühlschränke.
Und Kühlschränke, na gut.
Vielleicht Markus, wir probieren das nochmal. Letzte Woche hat das ja nicht so richtig geklappt. Aber diesmal, wir sind sicher, dass er diesmal sich noch dazuschalten wird. Das dann einfach in der Sendung, wenn er plötzlich.
Das wäre eigentlich ein guter Running Gag, oder? Jedes Mal sagen, ja, Markus kommt dann gleich noch und dann. Ja,
Markus kommt gleich nach.
Kommt gleich nach und dann kommt einfach nie.
So wie jedes Mal.
So ein bisschen wie unsere Mark-Einladung, oder? Die bisher noch nicht stattgefunden hat.
Ja, der Mark, der kommt auch gleich dazu.
Gleich.
Ja. Mhm. Ja.
Der kommt nach Markus.
Kleiner Moment, ich hobel ihn mal an.
Sag mal Mark Bescheid.
Sendung? Fragezeichen.
Ey Mark, was los?
Was los? Was los, Junge? Was ist da für eine Zeitzone? Weiß man das?
Na, der wohnt in DeSantis Land. Das ist nicht ganz so schön, glaube ich.
Was ist DeSantis Land? Ist das irgendwie.
Okay, ja, gut. Wenn du nicht weißt, wer das ist, dann sei froh. Ja. Aber der ist ja schlimmer als Trump. Der wird eventuell der nächste Präsident und der ist schlimmer als Trump.
Na gut.
Deswegen, ja.
Ja.
Weiß nicht.
Man darf sich um andere Leute Sachen nicht so viel Gedanken machen. Das bringt nichts. Wir haben eigene Probleme.
Es müsste USA Eastern Time sein, keine Ahnung, was ist, wie weit das weg ist.
Ostküstenzeit, plus 7 ja. Oder so, irgendwie sowas in die Richtung.
Na, minus, nicht plus.
Minus, ja, also. Ja, von uns, von uns 6, 7 Stunden vorher.
Ja, genau.
Ja, das stimmt.
So, jetzt klingst du bei mir wieder ganz komisch, das hatte ich vorhin schon mal. Nee, letztes Mal hatte ich das.
Ja, Ingo, das ist dein Problem.
Ingo, das ist echt dein Problem.
Ich weiß nicht. Weil zum Beispiel der andere Felix, der klingt bei mir gut.
Bei mir klingt auch alles okay. Das klingt nach einem Du-Problem, Ingo.
Das ist glaube ich, Telekom oder so.
Kann man nix machen.
Deswegen rufe ich den Ingo auch nicht gerne an direkt, sondern immer nur den Lead Felix, weil dann funktioniert's.
Ja. Das halt, schwierig hier dieses Internet-Neuland.
Ja, das Internet ist für uns alle Neuland, was soll man sagen, ja.
Es wird sich nicht durchsetzen mit Internet.
Nee, glaube ich auch nicht.
Bei Ingo sowieso nicht, bei anderen vielleicht, aber eigentlich, glaube ich nicht dran.
Nee, ich auch nicht.
Du auch nicht.
Gut, kommen wir zu unserer ersten Kategorie, Blast from the Past.
Ja, wir haben Kommentare bekommen zur letzten Sendung. War es die letzte Sendung? Ja, Python 3F für Workstation, für Workgroups, ja. Und zwar geht es da um wunderbare Smart-Home-Geräte. Eins, was Ingo auf jeden Fall benötigen muss, nämlich einen Kühlschrank, der angeht, wenn man dagegen klopft. Ich glaube, das habt ihr schon mal gesehen. Das ist quasi so ein wunderbarer Kühlschrank, der hat eine Glasscheibe und man klopft dagegen und dann geht das Licht an innen. Ja, und dann muss man nicht aufmachen. Das ist so die Idee. Und das wäre erstmal nichts Schlimmes. Das kann ja noch nichts. Was dieses wunderbare Gerät aber kann, was daran interessant ist, ist, wie diese Funktionalität umgesetzt ist. Nämlich ist die nicht umgesetzt quasi als Schalter, also da klopft man gegen und das ist quasi so ein kapazitiver Sensor oder sowas. Nein, das ist ein Mikrofon.
Das ist geil.
Und das fand ich spannend.
Also nee, quasi das ist nicht spannend. Das ist fragwürdig.
Genau, also das Feature ist so umgesetzt, es geht nicht nur, dass du dagegen klopfst, sondern auch, die Tür geht auch an, wenn sie ein lautes Geräusch hört. Ich weiß nicht genau, warum, wer gedacht hat, dass das eine gute Idee ist, wahrscheinlich was billiger. Ein anderer Grund kann ich mir nicht vorstellen, warum man das mit einem Mikrofon macht.
Warum hat soll das diesem billig, Feature also, gefragt. Aber wie soll das billiger sein? Das ist das, was
Mikrofone sind nicht. Billig.
Ja, aber ein Schalter?
Also, ja, ein Schalter ist nicht so billig, wenn der quasi über die komplette Glasfläche gehen muss. Ich glaube, das lässt sich relativ gut umsetzen, wenn du das einfach als Mikrofon implementierst. Also ich kann mir das irgendwie vorstellen, auf jeden Fall. So irgendjemand gesagt hat, so, ja, hier, das verkaufen wir als Feature. Ja, wenn wir was Lautes hören, was jetzt nicht wegen Klopfen passiert ist, dann ist es, geht's auch an.
Ja. Ja, schwierig.
Also ich kann mir das als, auf jeden Fall als Product Manager gut vorstellen. So, indem man gesagt hat, ey, das geht manchmal an, wenn man irgendwie vorbeigeht. Das war ganz beschissen. Kein Problem. Das ist kein Bug.
Das ist ein Feature. Das muss angehen, genau. Wenn da jemand.
Dafür war es billig aus eben.
Ja.
Ja, genau. Also das ist, hier, Verwendung der akustischen Diagnose zur Diagnostizieren von Problemen gibt es auch auf Seite 42 von der Anleitung. Also es ist tatsächlich, also keine Ahnung, finde ich krass irgendwie. Also ich hätte nicht gerne so einen Kühlschrank, der ein Mikrofon drin hat, weil es...
Also der Kühlschrank hört dann, wenn er ein Problem hat.
Das ist, ich weiß gut. Nicht, du kannst ihn auch vielleicht auch, kannst ihn dann anschreien oder so. Ich keine Ahnung, was es genau macht.
Das ist so wie im Warteschleifen vor den Hotlines dann. Wenn du genügend schreist, wirst du direkt zu den richtigen Personen durchgespielt. Du musst einfach.
Ah ja.
Da ist er,
der Mann. Von Anfang an sich schreien. Ich schreie.
Moin.
Moin, 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 moin. Moin, moin, moin. Warum bin ich schneller als der Ingo? Das ist ungewöhnlich. Oder früher da als der Ingo.
Du bist nicht da. Der Ingo geht nur immer.
Der schweigt einfach die ganze Zeit, oder was?
Nee. Ja, der Ingo hält sich einfach mal ein Stück weit zurück.
Der ist nur immer weg und wieder da und wieder weg.
Ist doch auch mal schön.
Hast du eine Blinker-Connection heute?
Nee, ich weiß nicht, ob mein wie heißt es? Heißt ja nicht mehr Pulse Audio. Wie heißt das Internet. Ding jetzt?
Pipewire.
Pipewire. Er klingt irgendwann ganz komisch einfach.
Ja, aber ich habe auch Pipewire und bei mir geht's.
Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, vielleicht ist meinem Rechner auch einfach zu kalt.
Ah,
kaltst du nicht mehr? Ist zu teuer oder was?
Ja, ist zu teuer, genau. Jetzt bin ich schon bei 17 Grad hier oben.
Siehst du?
Gerade waren es noch nur 16.
Es heizt sich langsam auf, wa?
Ja, ich heize wahrscheinlich hier den Raum.
Ja, mit deinem Kühlschrank wäre das nicht passiert.
Mit dem Kühlschrank wäre das nicht passiert, nee.
Einzelsteuerung für den Raum doch mal, für die Räume hier doch mal einbauen. Das ist dann vielleicht, kann ich dann das Büro hier oben auch kälter machen.
Ja, ich habe das ja.
Ja.
Und habe den Raum halt den ganzen Tag nicht benutzt, weil ich auf Arbeit war.
Ja.
Und habe natürlich vergessen, das vorzubereiten, dass ich hier heute noch podcaste.
Vielleicht sollte einfach dein Smart Home auch dein Twitter-Feed lesen und dann herausfinden, wenn wir mal wieder podcasten. Dann hast du auch ein Incentive zu twittern, weil ansonsten ist dein Raum kalt.
Das wäre eigentlich gar nicht schlecht, genau. Also eigentlich muss aus diesem Kalender dann rausgehen, dass er den Raum hier heizen muss. Ja. Das müssen wir mal bauen, dringend. Weil das ist kein Zustand hier.
Ja, der Einzige, der das bauen kann, bist du. Und du weißt, es wird noch kälter. Jetzt ist ja gerade mäßig kalt, ist ja quasi noch Spätherbst oder Herbst allgemein.
Oh ja.
Es wird noch kälter.
Ich fahre am Wochenende, muss ich nach Salzwedel. Ich habe geguckt, wie die Kältefront verläuft. Und es ist tatsächlich so, dass ich genau in den Schnee fahre, der angekündigt ist. Und ich glaube, wenn man das weiter verfolgt, die Linie, dann liegt ihr da auch ganz schön drauf.
Die Schneelinie oder was?
Mhm. Also die Front, die Kältefront, die da runtergedrückt wird von Skandinavien.
Wir waren einfach so verwöhnt, weil es in letzter Zeit ja dann doch nochmal irgendwie 13, 14, 15, 20 Grad war. aber die letzten Tage, also jetzt, ich glaube, war es heute mal irgendwie über 6, ich weiß nicht, ob es heute über 6 Grad irgendwo mal waren. Jedenfalls war der Tag dunkel und nass und kalt und bäh.
Sonnig und 14 Grad war hier.
Mhm. Ja, nee, das hatten wir nicht.
Ja, same.
Die Solaranlage hat nur 300 Watt produziert den ganzen Tag über.
Nee, das war heute nochmal besser. Aber das gab es in den letzten Wochen auch schon, dass ich ganz schön am Weinen war.
Ja.
Pat, ich hatte noch so eine Idee für eine News, und zwar, dass Dino jetzt auch ganz viele NPM-Pakete unterstützt.
Wir sind nämlich schon in der Sendung, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber es ist
die, wenn ich die News bringe, dann muss ich auch erzählen, was Dino ist, und das könnte...
Das kannst du jetzt einfach gleich machen.
Ja, aber wir sind doch noch beim Blast from the Past.
Ja, wir sind noch beim Blast from the Past.
Ja, stimmt, ernsthaft schon angefangen. Ich glaube euch kein Wort.
Doch.
Nein, ohne Witz.
Ohne Witz. Sendung hat angefangen. Wir sind zwar noch nicht weit gekommen, wir sind erst beim Chaptermarker, aber...
Ja, aber im Kühlschrank mit Mikrofon,
genau.
Da sind wir gerade.
Ihr habt schon geklatscht, ja? Und wie kriegt der Ingo die Spuren hinterher synchronisiert?
Das weiß nur der Ingo.
Ja, haben wir alles gemacht. Ja? Genau.
Ja, Ingo konnte halt nicht klatschen, weil er keinen, der ist immer noch defekt.
Ja.
Aber ja, deswegen muss...
Ja, pack also, das da rein und dann können wir drüber sprechen.
Was ich glaube, du glaubst nicht.
Ich glaube das nicht.
Denial. Glaubst nicht, dass es funktioniert oder glaubst nicht, dass wir angefangen haben?
Ich glaube nicht, dass ihr angefangen habt.
Na gut, dann kannst du unsere Sendung ja danach hören.
Kannst du ja nachhören. Würde
es nicht rausschneiden.
Gut, wo waren wir? Chaptermarker, oder?
Ja.
Oder willst du noch was zum Kühlschrank erzählen?
Nee, eigentlich das. Ich fand das ganz witzig, weil ich habe gedacht, diese Dinger funktionieren halt wie normale, also wie man sich das vorstellen kann, aber mit Mikrofon ist schon echt spannend. Also. Deswegen braucht vielleicht der Ingo das. Dann kann er den Kühlschrank mal anschreien und vielleicht geht er dann auf oder sagt ihm, was das Problem ist, warum es so kalt ist bei ihm.
Ja, keine Ahnung. Verrückte Sache.
Ja, was witzig ist, was mir jetzt gerade auffällt, der Markus hat gar nicht mitbekommen, dass es keine Pre-Show ist, weil es sich einfach genauso anhört, jetzt, wenn wir nochmal reden.
Ja, unser Vorgeplänkel schon.
Genau. Ja. Ja, deswegen, also es macht quasi keinen Unterschied, ob wir Pre-Show haben oder eine normale Show, es ist einfach das gleiche Quatsch.
Es ist einfach, ja.
Na gut. Genau, Chaptermarker. Ich habe es ja letzte Woche schon angekündigt. Jetzt wollte ich nur sagen, dass es das erste Mal live geschaltet wurde. Also die letzten Chaptermarks sind mit 3 AIs parallel erzeugt worden. Und
heißt das dreimal so gut?
Ob die jetzt besser sind, das müssen die Leute entscheiden, die quasi diese Chaptermarks benutzen.
Ja.
Und ja. Vielleicht könnt ihr das mal quasi anschauen, ob das ungefähr passt, ob das ein bisschen besser geworden ist oder ob das schlechter geworden ist. Sollte eigentlich nur besser geworden sein, weil ja quasi dahinter nochmal eine Heuristik steckt. Das ist ja quasi nicht 1:1 durchgereicht, sondern es gibt ja quasi noch ein bisschen Logik, welche Chaptermarks wie nacheinander folgen.
Es wird und immer alles besser.
Es wird auf jeden Fall ein bisschen besser. Ein Unterschied ist, wie lange, also wie viel mehr Zeit das Whisper braucht, das ist von OpenAI, diese Speech-to-Text-Engine, die ist ungefähr, weiß nicht, 3 bis 5 Mal langsamer als die anderen Engines zusammen. Also als, was haben wir da, Designer, andere Ding. Und Google Translate Speech-to-Text. Also es ist quasi langsamer, als das einmal ins Internet zu laden, dann auf die Antwort zu warten und das wieder die Antwort zurückzubekommen.
Aber dafür ist die Qualität doch um Längen besser.
Das stimmt, also die Qualität ist schon pornomäßig. Also das ist schon krass, was da aus Whisper rausfällt. Auch was ich ja schon gesagt habe, so Kommasetzung und quasi so Emphasis und sowas. Das kommt viel, viel, viel besser raus als aus den anderen Engines. Das ist schon cool. Und deswegen, die Zeit, die ist dann halt einfach, das braucht immer ein bisschen länger. Ein bisschen zurücknehmen und sagen, hier, es ist AI oder so, weiß nicht, wie hieß, kompilieren, das andere ist deployen jetzt mit Ansible und was ist das dritte ist dann AI. Maschine
lernt?
Maschinen, wie heißt es denn? Wie heißt denn der Prozess, was in ein Modell reinzugeben und auf die Antwort zu warten? Hat das einen Namen? Vielleicht sollte das einen Namen haben.
Schon. Neuronal netten, keine Ahnung.
Netten? Ja, wenn du sagst, ja, ich kann gerade nicht, das muss noch.
Ist das nicht Inference?
Inferieren? Wie heißt es auf Deutsch dann? Ja, Inference ist das Richtige, das stimmt.
Inference ist das, was passiert, wenn du irgendwie, ja, Wert, also das, was du beschrieben hast, Wert rein und dann macht es irgendwas und dann kommt was raus.
Kommt raus, ja, genau.
Keine Ahnung, Deutsch.
Gucken, was Inference heißt. Schlussfolgern?
Inferenz wäre auch ein Wort. Ich weiß nicht, ob das genau das gleiche ist.
Kausalschluss?
Ja, die Inferenz. Also Inferenz ist dann ja einfach das Fremdwort. Aber wenn du eine Übersetzung haben willst, dann Rückschlussfolgerung, oder?
Eine Folgern? Das ist dieser Computer. Ich muss den Computer folgern lassen oder so.
Aber
ich mache es ja nicht auch, selber.
Ich fände sinnvoller die Deduktion, also dass es eine Ableitung ist.
Okay. Es muss ableiten. Finde ich nicht so schlecht. Bisschen weird, aber.
Ist das nicht
es
schon?
Es hört sich an, als hätte man Durchfall und man muss ableiten.
Das ist abführen.
Du ja, verwechselst das anderes. Das ist abführen. Ableiten ja, ist das aus der Mathematik, wenn du so, you know, Integrale und so.
Und genau, die formale Logik ist ja, nein, doch formale Logik ist doch auch deduktive Logik.
Studium ist schon lange her, was weiß ich. Bei mir am längsten.
Invers, ja.
Nein.
Neuronieren.
Neuronieren?
Ich weiß nicht, was der so.
Ja.
Nein.
Ja, Neuronieren, das ist gut. Ja,
das
ja,
nehmen wir. Richtig. Vielen Dank.
Problem solved. Hast du weitere Fragen, wo wir dir helfen können?
Ja, genau.
Oder?
Nee, wir haben jetzt ein Wort. Ich glaube, es ist okay.
Ja, ja, genau. Müssen wir nur noch in die deutsche Sprache einbringen.
Copymark, Trademark,
Neuronieren.
Binärgewitter.
Ja.
2022.
Hashtag Neuronieren.
Hashtag Neuronieren.
Zack. So, fertig.
Gott sei Dank haben wir was gefunden.
Ja. Zu Neuronieren, ich habe auch, also und Wertschöpfung, irgendwo ist hier das Känguru an mir vorbeigeflogen, was irgendwie jetzt das Verb Twitter kaufen immer verwendet, wenn jemand eine ganz dumme Sache macht.
Twitter kaufen.
Ja, da habe ich, dass das und das passiert, dann habe ich Twitter gekauft. Dem Motto, ja, ich habe mich völlig überhoben und habe total Scheiß gebaut. Also ich habe Twitter gekauft.
Und dann, ups,
da habe ich aus den Twitter gekauft. Naja.
Ja.
Shit happens.
Genau.
Okay, finde ich schön.
Ja, also das zur Wortschöpfung, das ist schon witzig. Ich muss den Cartoon nochmal raussuchen. Das hat mich irgendwie gestern
schön
auf Mastodon belustigt. Wir sind ja jetzt alle nur noch auf Mastodon, nicht mehr auf Twitter, von dem her.
Genau.
Ja.
Das
ja. Genau. Felix, wie war deine erste Woche Mastodon?
Toll. Warte, ich hatte das bestimmt zweimal an oder so. Ich weiß jetzt nicht genau, was jetzt das letzte in der letzten Woche passiert ist, aber schon nett, glaube ich. Warte.
Schon nett.
Kann ich das nochmal sehen?
Ja.
Jit.social. Okay.
Du kannst jetzt schauen, wie viele Follower du hast oder so. Das
stimmt, ich habe Follower, das stimmt.
Das ist die wichtige
Metrik,
oder?
Ich habe Notifications ausgemacht, das war's.
Ich habe Notifications
habe ich
ausgemacht.
Nein, ich habe nur die Notifications ausgemacht, dass sich neue Leute folgen. Das interessiert mich an Scheiß. Aber das war halt das war quasi alle Notifications, die ich bekommen habe, deswegen.
Ja.
Ha, guck mal, hier hat mich jemand angeschrieben, das habe ich nicht mitbekommen. Ach so, irgendjemand hat gemeint, dass wir noch auf Binärgewitter die anderen Accounts verlinken sollen. Ich weiß nicht.
Ah, ja.
Genau. Oben links, direkt auf der Startseite, oder was?
Überall.
Da habe ich nämlich heute geguckt und den Felix wegen angeschrieben, weil wir brauchen da in unserem Icon-Font erstmal das Mastodon-Icon, ansonsten geht da gar nichts.
Du fragst das wieder Dinge, ich erinnere mich.
Ja, und das hat auch ein Hörer gebaut, diese Icons, ne?
Aber der letzte Commit bei den Icons, der ist vom Felix, deswegen habe ich ihn angeschrieben.
Ah. Ja, ich habe da bestimmt auch irgendwann mal was gemacht, aber shit do I know.
Macht es.
Ja, okay. Wir haben es verstanden, wir müssen das klären. außer ihr habt eine super Idee, bastelt uns ein Icon und stellt uns einfach einen Pull-Request, weil wir merchen alles, was gut aussieht.
Jemand, der weiß, wie das da mit den Icons funktioniert, weil das ist ja ein für unsere Seite generierter Webfonds, der aus verschiedenen Icon-Fonds zusammen generiert wurde und man müsste einfach das auf dem aktuelles Font Awesome aktualisieren und im aktuellen Font Awesome ist das Mastodon-Icon drin.
Ja.
Und dann kann man es da reinziehen. Und
das heißt, irgendjemand muss nur auf Update drücken, wenn das fertiger wird.
Ja, den Knopf habe ich nicht gefunden, deswegen müsste es jemand anders machen.
Okay, das kann jemand anders, muss diesen Knopf finden.
Ja, schwierig. Wobei, wir könnten eigentlich auch mal dieses Libera Pay und Flatter oder so rausnehmen, weil es eh tot.
Nee, Libera-P nee. Wird tatsächlich noch verwendet. Was? Flutter, da kann ich dir, ja, das könnt, da können wir darüber diskutieren, das rauszunehmen. Libera-P funktioniert immer noch. Da,
ja, krass.
Ja.
Ich bekomme einfach kein Geld, weil ich da nichts eingetragen habe oder so.
Ja, genau.
Ja. Und wir kriegen da noch Geld. Und ja. Also ich glaube, das funktioniert noch und ich finde das sehr nice. Vielen Dank an alle unsere Unterstützer.
Alle 8. Genau. Ah, ja, 8 Leute, 2,29 €.
Super ja, nice. Pro einfach. Woche. Das ist richtig. Ja, ja, das pro Woche, überleg mal, das sind 10 € im Monat, dann können wir uns,
ja, durch
kann jeder quasi,
ja,
alle, früher, also wenn wir uns mal treffen, kann jeder treffen. Mal sich einen Döner holen.
Und das ja. Ist nice. Oder Pizza, genau, wie früher, wo wir uns noch Pizza geholt haben.
Damals, das war eine nice Zeit. Das
die guten alten Zeiten, als man sich noch.
Wisst ihr doch, damals, als man sich noch getroffen hat und nicht nur mit dir gesprochen hat.
Ne.
Das wissen wir gar nicht mehr, das geht.
Wie geht das?
Ja, siehst du, die Jugend, die weiß es nicht mehr.
Ja, ist auch gut.
Geht das gar nicht. Ist nicht gut, sich nicht mehr zu treffen.
Ich finde das gut.
Ich nicht.
Ich bin dafür. Mehr Remote.
Weniger Reisezeit und weniger Emissionen durch Reisen. Das hat durchaus Vorteile. Also ja, dieses Socializing vermisst man schon. Alles verständlich und richtig, aber guck auf die Vorteile.
Okay, welche?
Weniger Emissionen durch Reisen, gesagt. Weniger Reisezeit verwendet.
Ich habe nicht zugehört, ehrlich gesagt. Aber zum Glück haben
Business as usual.
Okay, weniger Investitionen. Aber vielleicht will ich ja investieren. Also die Sache ist ja quasi.
Achso. Hört immer noch nicht zu, aber ist egal.
Okay, ist okay. Pack das doch mal in dein neuronales Netz.
Ja. Verwechsel mal lieber nicht Emissionen mit Investitionen. Das könnten. Böses Ende. Böses Ende.
Ich habe in CO2 investiert.
Meine Investitionen sind alle, kommen alle zum Auspuff raus. Ja.
Definitiv.
Die werden direkt vergast.
Oh. Oh, yes. Oh.
Was?
Christ. Reiß dich zusammen.
Nein, guck mal, wenn du zum Beispiel hier LNG,
Karte.
Wenn du Flüssiggas hast, mindestens. Dann vergast du das auch. Mein Gott, Leute, echt, ey.
Ja, nee, das ist einfach nicht. Nee, gerade du als Deutscher kannst dir das nicht erlauben, solche Dinge zu sagen.
Alter.
Ist nicht okay.
Okay.
Genau.
Gut. Mein Gott, ey.
Zurück zu Linux und GNU und.
Yep. Genau, wir haben ja letzte Woche über diese Apps gesprochen. Wo man so Wissen einfach reinstellen kann, sich, ja, Annotationen machen kann, Dinge tun, sich organisiert, Braindumps reinkippen kann, organisiert Gedöns. Ja, ihr erinnert euch?
Ja.
Genau. Ein Hörer hat geschrieben, dass auf GNU/Linux.ch da so eine Artikelserie erschienen ist, die mal einige, auch die von denen, die wir besprochen haben, wie Joplin und sowas, die da mal vorgestellt werden. Und da habe ich mal drauf geklickt und mir ist gleich ins Auge gesprungen, das allerletzte war Nextcloud Collectives und da habe ich mich dran erinnert, dass ich mit denen doch, mit den Leuten doch ein Interview gemacht habe. Und deswegen muss ich hier jetzt gleich nochmal den Nextcloud Podcast 15 pluggen. Da geht es über Nextcloud Collectives, was das ist, die Leute dahinter, die das gebaut haben und wie das finanziert wird. Das ist nämlich der Prototype Fund. Quasi die deutsche Regierung zur Verfügung stellt, dass solche coolen Projekte wie die Nextcloud Collectives App überhaupt das Licht der Welt erblicken. Und da wir ja letztens auch mal den neuen Fund besprochen haben, der jetzt dann Open-Source-Projekte, also schon etablierte Open-Source-Projekte fördert. Also es ist eines der coolen Sachen sozusagen, die unser Staat tatsächlich macht. Ja, viel coole Sachen macht er nicht. Ich habe ja nachher noch ein großes Mimimi. Aber das ist tatsächlich immer was Gutes. Und die Nextcloud Collectives App, die ist da auch rausgefallen. Und ich muss zugeben, ich habe sie mir damals nur einmal ganz kurz angeguckt. Aber ja, vielleicht ist es auch nochmal wieder eine Alternative, statt jetzt noch einen Service zu nehmen. Einfach das mal in der Nextcloud zu aktivieren und mal näher anzugucken.
Wenn man natürlich schon eine Nextcloud hat, das ist das, wo es bei mir noch scheitert. Mal überhaupt
eine Nextcloud. Du kannst ja einen mitrecyceln, also mit
ja.
Das würde schon funktionieren.
Das ist korrekt, ja. Aber ich will es ja eigentlich schon selber haben. Aber ja.
Guck mal, es gibt bitte wie Mastodon, vielleicht muss ich das benutzen. Okay, vielleicht kriege ich das hier mehr integriert in meine aktuellen Tools, als das ist eine Ding, wo ich die wo ich die Notifications ausgeschaltet habe. Ja. Jetzt sind wir dabei.
Gut, dann kommen wir zum nächsten Thema, zur nächsten Kategorie. Und die Kategorie heißt Toter der Woche.
Hier, also, ihr kennt bestimmt alle hier FTX, oder?
Nein. Ach, der Typ, der irgendwie 30 Milliarden an einem Tag verloren hat?
Ja. Nee, das Kürzel von dem Typen war anders. Das war doch SBF.
Ja, gut. Aber der hat diese Börse gegründet da oder so.
Genau, diesen. Ja. Also, was war es? Ein Krypto-Exchange?
Ach so, das war nicht Elon Musk, oh sorry.
Nee, der hat
mehr als 3 Milliarden. Ja.
Der hat 44 ich Milliarden.
Ich wollte schon sagen, das war mir die Zahl war mir irgendwie zu klein. Deswegen weiß ich nicht genau. Ja, nee, erzähl mir mehr, erzähl weiter.
Ja, also fairerweise muss man sagen, ich habe halt kein Krypto, das heißt, es hat mich nur so am Rande interessiert, aber es gibt hier diesen Typen, diesen Sam Bankman-Fried.
Mr. Bankman.
Mr. Bankman.
Was ein wunderbarer Name ist für ihn, was er gemacht hat.
Genau, und der hat halt so ein Krypto-Exchange gemacht, der FTX heißt, und dann gibt es irgendwie noch so eine andere Firma von ihm. Und ja, essentially war es halt ein, wie heißt das?
Bitcoin-Börse. Nee, was?
Nee, Bitcoin. Betrug. You know, das Betrugssystem, wo es nur funktioniert. Fraud. Es ist ein Schneeballsystem.
Schneeballsystem, ah.
Es war so eine Art Schneeballsystem und irgendwie, ja, irgendwann ist es dann halt ihm auf die Füße geflogen und es haben ganz viele Leute Geld verloren.
Okay, der Teil wusste ich nicht. Ich habe nur gelesen, dass er irgendwie ganz viel Geld anhaufen wollte, um das dann irgendwie allen zu spenden. Der war irgendwie so ein super Altruist, glaube ich. Also irgendwie sein Leben besteht daraus, Geld anzuhäufen und das anderen zur Verfügung zu stellen. Den
warum,
Ansatz
warum
fand
muss
ich
das
ja
erst
ganz
anhäufen?
Nett.
Warum kann das nicht direkt anderen Leuten, warum kann es nicht durchreichen?
Er hat auch direkt, über, wenn er was hatte, gegeben, wohl zwischenzeitlich. Also ja. Und jetzt die neueste Firma war halt mehrere Milliarden wert und das wird jetzt mit dem Spenden ein bisschen schwierig dann.
Auf einmal nicht mehr, oder was? Wie hat er denn so viel Geld auf einmal verloren?
Ja, der ganze Exchange ist weg. Das ist bankrott.
Das ist komplett bankrott.
Komplett.
Hat er da nur investiert oder war das seine?
Es war sein, also ja, das war irgendwie sein Ding und dann eben gibt es noch irgendwie die andere Firma und dann hat halt irgendwie selber so ein Token gemacht. Mhm. Also, weil als Krypto-Exchange kannst du ja auch deinen eigenen Token machen.
Ja.
Und der war dann halt nicht mehr gedeckt. Und dann mussten sie halt bankrott. Also zu viele Leute wollten halt diesen Token
loswerden.
Ja.
Okay, alles klar.
Und dann hatten sie halt kein Geld mehr und es halt nicht reguliert und ja. Also essentially spielen sie halt die gleichen Dinge, die es halt vorher mit Aktien und Banken und so gab, spielen sie jetzt halt im Crypto-Space nochmal durch.
Aber halt auf Koks quasi. Also quasi alles noch zehnfach verschnellert.
Ja, nur, dass das andere nicht weg ist. Das darf man nicht vergessen.
Ja, also genau.
Das ist einfach noch absurder dazu geworden, weil wir haben die anderen Systeme oder diese andere Übertreibung in den klassischen Sparten dieser Industriewelt da draußen ja nicht abgeschafft. Also die Banken und ihre Spekulationen und Investmentbanken und so, das gibt's ja alles immer noch. Und jetzt haben wir zusätzlich noch Bitcoins und Kryptos im Allgemeinen. Es ist schon crazy.
Ja, aber ja, eben Banken sind zumindest so ein bisschen
reguliert
und da gibt es so ein bisschen so.
Es gibt diesen Einlagensicherungsfonds, ich glaube bis 20.000. Ne? Ja. Also wenn du bis 20.000 verlierst, dann müssen die Banken dir das ersetzen, beziehungsweise alle Banken gemeinsam haben diesen Fonds gegründet und wenn halt eine Bank pleite geht, dann werden deine Einlagen bis zu dieser Höhe ersetzt.
Ja, das ist ja okay für Normalsterbliche oder wichtig für Normalsterbliche wie uns, dass wir nicht einfach, es sind übrigens 100.000 pro Einleger pro Bank. Also wenn du mehr als 100.000 hast, solltest du dir mehrere Banken suchen. Aber dass das auf der anderen Seite dazu steht ja, die stehen ja diese Investmentbanking-Sparten, die sich immer wieder, die dann ausgegründet werden als separate Gesellschaften, um sich diesen ganzen Regularien zu entziehen und die dann einfach mit ihren Spekulationen das System immer wieder auf die Spitze treiben.
Ja, aber auch da, also ich meine, die spekulieren halt an der Börse und da gibt's halt Regeln und so. Und da müssen sie sich halt auch dran halten. Natürlich ist es immer noch absurd, aber es ist schon so ein bisschen besser als im Crypto-Space, wo du halt auch einfach ganz viele Dinge machen kannst, die im normalen Aktienmarkt halt einfach verboten sind, aus gutem Grund. Also schon, finde ich schon absurd, aber ja.
Ja, ist aber auch so, im Börsenuniversum sind so viele Sachen absurd, wie diese Leerverkäufe und hast du nicht gesehen.
Ja, das sind ja alles, um diese Regularien auszuhebeln quasi zu machen, aber bei diesen anderen Sachen gibt es halt diese Regularien gar nicht erst und da muss man auch gar nicht drum herum machen, kann man einfach irgendwelchen random Shit machen, wie zum Beispiel diese Schneeballsystem und alles. Ist ja schon krass auch irgendwie.
Oder halt einfach Kursmanipulation oder das ist halt alles so, ist halt nicht wirklich reguliert, das heißt, Insider-Trading, das gibt's halt nicht so wirklich. Auch dieses Token-Ding ist halt, es funktioniert eigentlich wie eine Aktie, aber es ist halt keine Aktie.
Ganz genau.
Das ist halt so, dass es halt nicht reguliert ist, das heißt, es funktioniert wie eine Aktie, aber es ist halt nicht reguliert wie eine Aktie.
Und das es ist halt schon nicht so reguliert bisschen, und du hast keine Substanz. Ja. Es ist komplett nur die Vorstellung. Du hast nur den Markt, du hast keine Substanz dahinter. Selbst wenn der Börsenkurs, sagen wir mal, du hättest, weiß ich nicht, irgendwie BASF-Aktien und der Börsenkurs würde heute kollabieren, aus irgendwelchen Gründen. Es stünde erstmal immer noch das Unternehmen da. Und solange sich nicht rausstellt, die haben alles verzockt, so wie Wirecard, dann hättest du zumindest kann. Immer noch die Hoffnung, dass da irgendwie noch Substanz ist, an der du Anteile hast. Und das ist bei Kryptos halt überhaupt nie da.
Ja, genau. Du hast gesagt, es gibt nichts quasi.
Ja. Kein Umsatz, keine Substanz, kein Geschäftsmodell.
Ja, also manchmal versuchen natürlich diese Tokens versuchen da irgendeinen Use Case abzubilden, aber in den allermeisten Fällen ist es halt immer noch nichts, ja. Selbst wenn sie da quasi ein tolles Paper schreiben, was sie alles viel besser machen und keine Ahnung was. Ist Quatsch immer noch am Ende.
Tja. Ja.
Okay, das heißt quasi sein Exchange ist dann quasi kollabiert. Ist ja nicht das erste Mal, dass irgendein Exchange kollabiert ist wegen irgendwelchen Sachen. Deswegen hat es mich jetzt ein bisschen gewundert, dass es solche großen Wellen schlägt.
Es ist der zweitgrößte oder so.
Es gibt ja immer wieder den zweitgrößten, ja. Also immer wieder, ja, wenn einer kollabiert, dann gibt es dann wieder den größten.
Das ist schon klar, ja, aber es war halt groß. Es sind halt viele Leute betroffen.
Genau, plus der war, wie gesagt, scheinbar auch ein charismatischer Mensch, der auch irgendwie immer in T-Shirt und Shorts rumgerannt ist und irgendwie sein ganzes Vermögen spenden wollte. Das macht die Geschichte, glaube ich, auch nochmal so ein...
Quasi die so Person hinter dem Ding dann, ja, okay.
Genau, also der hat irgendwie, keine Ahnung, man muss, um so eine Börse aufzubauen, musst du auch erstmal Geld einsammeln, ne? Und da haben einfach viele Banken und Investoren erstmal Geld reingesteckt und der saß bis vor kurzem irgendwie noch mit... Keine Ahnung, vielleicht war es nicht Barack Obama, aber so, also mit vielen Leuten irgendwie auf der Bühne rum, die er alle eingeladen hat und war irgendwie angekommen und jetzt ist das Ding halt implodiert.
Genau, und genau, Geschichte mit Barack Obama habe ich aber auch gelesen, dass er mit denen tatsächlich Konferenzen oder Zusammenkünfte arrangiert hat, weil er da dann entsprechend die Türen öffnen konnte mit seinem Auftreten, ja. Mit dem Spenden, das war eben auch so in seinen Jobs. Vorher hat er wohl auch immer einen großen Teil gespendet. Und das wird auch, zumindest so wird es so wiedergegeben in den Artikeln, die ich gelesen habe, dass er so aufgezogen wurde, dass er sehr altruistisch handelt. Und deswegen hatte man so die Hoffnung, dass er mit diesem Geld irgendwas Gutes anfängt. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, Geld, was von Milliardären gespendet wird, ist immer noch komisch für die Gesellschaft, weil dann bestimmt eine einzelne Person, wo ein sehr krasses Gewicht mit diesem Geld hingelegt wird. Und gesellschaftlich gesehen wäre es besser, wenn das demokratisch organisiert werden könnte, was mit diesem Geld passiert. und nicht von einer einzelnen Person ausgeht.
Ja, ja klar, der kann natürlich entscheiden, wem er, welcher Charity er das Geld gibt und ein bisschen auch was wahrscheinlich, was sie dann damit machen oder schon, weil er die Auswahl ja, klar, ja trifft, was sie damit machen.
Du kannst ja zweckgebunden spenden, ja.
Ja, genau. Das ist natürlich immer ein Problem. Genau, passend dazu habe ich hier den CryptoWisser.com Exchange Graveyard. Das ist quasi eine Webseite von allen Exchanges, wo sie gestorben sind. Und ich muss sagen, das scrollt sich schon gut, ja. Da kann man jetzt mal nichts sagen. Quasi auch immer mit Business Reason und mit Cause of Death und quasi wie du die benutzen konntest. Und holy shit, hey. Also 20 waren es wohl 75 Exchanges, die bankrott gegangen sind oder quasi gestorben sind, aus irgendwelchen Gründen. Okay. Oh, das ist schon mal eine Ansage, hey. Und dass es dann immer wieder den zweitgrößten gibt, ist klar. Wenn, ja, also ich meine, und
Ja, ich glaube, FTX ist halt auch so ein großes Ding, weil ja, da haben halt irgendwie auch berühmte Leute für Werbung gemacht. Mhm. Ich glaube, die hatten sogar irgendwie einen Spot im Super Bowl oder so.
Okay.
Könnte sein, bin ich mir aber nicht sicher. Aber was sicher ist, ist, sie hatten das Baseballstadion, also die Namensrechte am Baseballstadion in Miami. Es gibt halt, also, oder gab eine FTX-Arena.
Okay.
Und halt irgendwie, ja, so von den Promotern oder so, sind halt so Leute wie Tom Brady oder Shaquille O'Neal. Wer kennt man noch? Ja, halt so Leute, die halt wirklich bekannt sind, die man halt so kennt. Und darum ist es, glaube ich, schon ein bisschen größer, als wenn es halt irgend so ein Krypto-Ding ist, was halt so niemand kennt. Mhm. Was halt aber trotzdem irgendwie zweitgrößter Kryptomarkt ist oder so.
Mhm. Ja.
Aber ja.
Na gut, können wir auch nicht ändern. Mal gucken, was demnächst pleite geht und wie sich das noch entwickelt oder ob wir. Aber was habe ich, wir haben ja vorausgesagt, dass in Bitcoin nach 10 Jahren oder wann wird keiner mehr drüber reden?
Boah, ich hab du hast es gesagt, schon, oder?
Ja, ich habe das gesagt, aber
aktuell reden genau, auch Leute.
Bis dahin drauf. Müssen die ja alle noch einmal pleite gehen.
Ja, aber es gibt ja auch immer wieder neue, muss man auch sehen.
Gut, kommen wir zum AI der Woche. Was haben
AI
wir denn da?
AI der Woche.
Ja.
Was habe ich rausgesucht für die AI der Woche? Lass mich kurz schauen.
Da steht Stable Diffusion.
Ah, genau. Auf und dem zwar iPhone. Stable Diffusion auf dem iPhone. Das ist quasi der neue heiße Scheiß Stable Diffusion, also das Modell auf allen möglichen anderen Geräten, die nicht irgendwie eine riesige Grafikkarte sind, zum Laufen zu bringen. Und dass man da quasi dann auf seinen kleinen Devices neuronieren kann. Und genau, das ist jetzt quasi die News zum iPhone, also quasi das neuronale Netz auf dem iPhone zum Laufen zu bringen. Hat das jemand von euch ausprobiert mal?
Nee.
Hm. Also du brauchst auf jeden Fall ein 6 GB iPhone. Keine Ahnung, was jetzt gerade aktuell ist und wie neu das sein muss, kann ich nicht sagen.
Und das ist einfach mal so ein, also, wie funktioniert das? Warum funktioniert das? Weil vorher braucht es, also das letzte Mal, als wir über Stable Diffusion, das ist jetzt vielleicht nicht so lange her und da brauchst du noch so eine große Grafikkarte, dass das so ein bisschen Spaß macht und jetzt brauchst du ein iPhone?
Genau, also das der Trick ist quasi, dass du nur eine relativ große Menge VRAM, also quasi RAM brauchst, um dieses Modell zu laden und dann verwenden zu können. Und quasi wie schnell deine Grafikkarte ist, ist nicht so super wichtig. Mhm. Das heißt, quasi jetzt langsam kommt es quasi dahin, dass es nicht unbedingt Grafikkarten-RAM sein muss, sondern halt einfach irgendeine Art von RAM. Und an der Stelle ist es dann halt so, dass das iPhone mit 6 GB RAM ausgestattet sein kann. Und entsprechend das dann verwendet werden kann. Du kannst die Bilder nicht unendlich groß generieren lassen. Also jetzt, ich glaube, das Limit ist hier gerade du. 512 mal 512, aber es kann auch sein, dass es 384 mal 384 ist. Also quasi von der Größe her, das heißt, du kriegst quasi nicht so tolle Bilder raus, die wie jetzt von OpenAI, von diesem von DALL-E 2, der immer 1000 mal 1000 generiert. Aber das Coole an diesen an den Bildern ist ja, dass man die immer hochskalieren kann, ja, weil das quasi das Modell will ja nichts anderes machen, wenn du du generierst quasi ein kleines Bild und machst dann noch ein bisschen größer. Das muss dann ja auch gar nicht mehr auf deinem iPhone sein, aber quasi um das Bild überhaupt erzeugen zu können und das jemandem zeigen zu können, reicht das vielleicht einfach schon aus. Mhm. Genau, also das ist quasi die Limitation, dass du die Bilder nicht so groß machen kannst.
Verrückt.
Genau, 384 mit 384. Und es hat ungefähr 2 Minuten gebraucht. Das heißt, es dauert auch noch relativ lange. Aber das Coole ist halt, ja, das geht. Mhm. Und ja, ich finde es auf jeden Fall eine spannende Sache, dass quasi jetzt dass sich da die Möglichkeiten noch weiter öffnen, diese Sachen irgendwo anders zu verwenden. Und ja, mal gucken, was da jetzt quasi noch weiter in die Richtung passiert. Also wo quasi solche Sachen noch weiter eingesetzt werden. Genau, das ist quasi mein AI der Woche.
Nice. Sehr schön.
Ich finde es auch
dann cool. Kommen wir schon zu unserer Standardkategorie, den News. Dabei haben wir gar nicht so viel News. Kann auch daran liegen, dass wir die letzte Sendung noch gar nicht so lange her ist. Und
ich weiß gar nicht, wann war die letzte Sendung überhaupt?
Na, letzte Woche.
Ja.
Ja, krass. Genau.
Erstaunlich.
Ja.
Ja, wie haben wir das gemacht?
Naja, ist immerhin von Montag auf Mittwoch, sind eigentlich schon 1,5 Wochen.
Ja, ach so, nee. Aber trotzdem ist irgendwie nicht so viel Spannendes passiert. Aber wir wollten euch trotzdem unseren Insight nicht vorenthalten und machen wie immer eine lustige Sendung.
Mhm. Genau,
ja.
So, was haben wir denn für News überhaupt?
Irgendwas mit Snaps. Snaps,
Auto-Updates.
Oh, das benutzt es noch einer? Benutzt
es keine noch? Ahnung.
Leider. Also okay. alle Ubuntu-User? Also,
ja. Ja, genau. Hm? Ubuntu-User ist ja quasi immer, dass du aus Versehen irgendwelche Snaps installierst, wenn du einfach nur sagst, apt-install Firefox oder so, dann kriegst du einfach ein Snap mit.
Docker, LXD.
Alles, ja.
Alles. Das
ist quasi immer gearscht.
Korrekt.
Jetzt ist es aber endlich soweit. Das wunderbare Feature wurde hinzugefügt, nämlich du kannst Auto-Updates deaktivieren.
Yay!
Toll, oder? Das ist
Dann nervt es nicht mehr und sagt, Achtung, Sie müssen hier aktualisieren und wir fahren Ihr System runter.
Du wirst nicht
runter.
Automatisch geaktualisiert, so habe ich das verstanden. Weil das ist ja auch irgendwie passiert, oder?
Ich weiß
nicht genau, wie das...
Genau, das war so ein echtes Problem. Stell dir vor, du hast so einen Server und da hast du zum Beispiel so Docker drauf und dann hast du so Services.
Ja.
Und dann hat Snap einfach so das Gefühl so, ja, wäre jetzt cool, wenn ich dein Docker update. Und deine Container, ja, vielleicht geht das, vielleicht auch nicht. Das ist so ein bisschen mäßige Experience. Eigentlich sollte das Service Aware sein und dann sehen so, hier das Docker-Ding läuft noch.
Ist vielleicht nicht so cool, wenn ich jetzt update.
Genau, ist vielleicht nicht so cool, wenn ich jetzt einfach update, was aber in Actuality meistens passiert, es updatet dann einfach und dann funktionieren Dinge nicht. Und ich meine, auf deinem Desktop-PC, wo du nicht so long-running Services hast, ist es vielleicht auch okay. Machst du halt dein Firefox wieder mal zu und auf. So, whatever. Auf deinem Server, wo du vielleicht so, weiß ich nicht, so deine Webseite in diesem Docker-Container hast oder deine Services, weiß ich nicht, ob das so gut ist.
Aber da auch quasi überhaupt auf die Idee zu kommen, dass das eine gute Sache ist, da irgendwelche Snaps zu deployen als Distribution, ist schon echt weird einfach.
Ja, das
Er ist halt schneller, einfacher, muss keine Pakete bauen, keine Ahnung.
Nee, ist einfach nicht schneller, einfacher. Also vielleicht für, ist halt einfacher vielleicht für den, den es macht, aber das eigentlich nicht, weil es gibt halt einen, der es macht und es gibt halt Hunderttausende, die es benutzen.
Das ist korrekt,
für die Hunderttausende, die es benutzen, ein bisschen schwieriger wird, dann, ist ein schlechter Trade-off.
Ja, genau. Ja, ist natürlich ein guter Trade-off für den Maintainer, für den einen Typen, der es ja maintainen muss.
Aber nee, also
sagt einfach.
Ist einfach kind of a dick move. Ja. Aber hier, also ah doch, hier.
Aber die Probleme können jetzt gelöst werden. Zumindest, dass es mit dem Auto-Update nervt.
Genau, du kannst das Auto-Updates deaktivieren. Du hast jetzt überhaupt die Möglichkeit, das ging ja davor gar nicht, sondern da hat es einfach gemacht und du hattest keine Chance dagegen, quasi dich zu wehren. Er hat dich einfach geauto-updated.
Aber, also wie machst du das jetzt? Das sehe ich irgendwie.
Da gibt es irgendwie so ein
Snap Refresh minus minus hold. The hold Command holds or postpones snapped updates. Aber genau. Ist die Frage, ab welchem Snap ist es drin und
erst, ich glaube, Bleeding Edge, aber das updatet sich ja selber, von daher hast du dann irgendwann gleich die neueste Version.
Ah ja, okay. Also
nee, keine Ahnung, wann das jetzt kommt. Hier steht, currently available only in Edge Channel of Snapped.
Ja.
Das heißt, du musst wahrscheinlich mit Debian, Ubuntu musst jetzt ein bisschen warten, aber in Debian hat er eh zum Glück keine Snaps. Dann.
Definitely. Ah ja, und dann kannst du forever sagen, okay, I see.
Genau, dann kannst du quasi dich entscheiden, wann du wirklich updaten möchtest.
Ja, und dann kannst du es halt selber irgendwie. Was auf dem Server für Services. Also ich weiß nicht, warum man will, dass das Auto updatet. Also man hat halt, also ich meine, wenn du so einen Prozess rundherum hast, der auch ein Auto-Rollback macht, wenn es irgendwie nicht funktioniert,
das ist dann natürlich vielleicht
geil.
Ja,
also aber ich das braucht schon ein bisschen Engineering rundherum,
dass ja, aber du willst ja auch nicht einfach irgendwann updaten, sondern du willst ja, du hast ja Update-Windows und wenn es dann nicht funktioniert, dann machst du ein Rollback nicht so, okay, es ist 18.17 Uhr, einmal alles updaten oder irgendwelche Sachen updaten, dann funktioniert die Hälfte nicht.
Ja, also ich meine, es kommt ein bisschen auf den Service drauf an, I guess, aber ja, also ich meine, für gewisse
Services nicht so wichtig ist, dann ist es egal, das genau. Stimmt, ja, das hatten wir gerade, aber wenn du irgendwie Leute hast, die es benutzen wollen, das ist schon eher unpraktisch.
Ja, nee, aber sagen wir, Leute, so ein normaler Business-Arbeitsservice, oder? Leute benutzen das halt tagsüber und dann kannst du gut am Abend sagen, so irgendwie, ja, nach den normalen Arbeitszeiten so, soll halt versuchen zu updaten, soll halt irgendwie Health-Checks laufen lassen, und wenn es halt nicht funktioniert, dann automatisch Rollback. Und dann dir halt eine Mail machen und dann kannst du dir das anschauen.
Aber es soll irgendwie nicht über Snaps passieren.
Ich weiß nicht, ob man das. Ja, ich würde das auch nicht über Snaps bauen, aber ich sag nur, das wäre halt was man sich irgendwie vorstellen kann, was irgendwie cool ist. Aber ja, Snap macht dann einfach nur so den Teil, der es kaputt macht, aber nicht
den Rest.
Nicht den Rest, den
mach
man
nur
noch
den
haben
witzigen
will,
Teil.
Ja.
Nur genau. Den witzigen Update-Teil. Ja, keine Ahnung.
Genau. Also ich meine, was ich trotzdem benutze, ist unter Debian und Ubuntu dieses Unintended Upgrades. Das will man ja schon haben, dass sich die Pakete, die sicherheitskritisch sind, irgendwie updaten. Aber
ja. Der sagt ja auch viel genauer, wann du das haben willst und so, oder?
Ja, klar.
Und nicht so überraschungsmäßig gab
ja und du kannst auch explizit sagen, welche Pakete du haben willst und welche nicht und
welche sowas du halten möchtest.
Genau. Ja.
Ja.
Jo. Gut. Aber ist ja schön, dass lange mussten die Leute schreien, jetzt wird es irgendwann eingebaut. Na gut.
Ist schon eingebaut. Musst halt nur dein Snap mit Snap updaten oder so.
Ja, muss halt auf den Edge-Channel aktuell. Aber kann man machen, I guess.
Mhm. Keine Ahnung, was, ja. Macht es.
So, dann kommen wir zu Immutable. Also ich kenne ja Immutable, aber was ist Mimimutable?
Mimutable. Ich glaube, das ist Minimal Immutable. Aber das ist geraten. Die Idee ist von wenn ich das richtig sehe, ist es ein Syscall? Bin ich nicht ganz sicher. Die grundsätzliche Idee ist halt, so viel wie möglich vom Memory zu locken. Das heißt, wenn du halt ein Programm startest, kann das halt nur noch Memory in sehr spezifischen Locations überhaupt allozieren. Also nicht auf dem Kernel Memory zum Beispiel. Und warum man das haben will, ist, weil das halt wenn deine App irgendwie eine Sicherheitslücke hat, wird es halt sehr viel schwieriger, die auszunutzen, weil du halt fast keinen Zugriff hast auf gar nichts. Weil du halt nicht einfach irgendwie Kernel Memory
die anschauen kannst.
Ja, die anlegen kannst und so. Und ja, die haben das jetzt irgendwie gut für OpenBSD gemacht und da gibt es jetzt dieses Memutable, das ist der Current Working Name. Genau, und das stellt dann halt sicher, dass gewisse Mappings nie unmapped oder überschrieben werden können. Also du kannst irgendwie kein neues Memory allocieren auf diesen Mappings. Das heißt, du kannst den Kernel zum Beispiel, du kannst ein Kernel Mapping machen und sagen, das hier ist alles Kernel Memory. Und dann kann halt niemand an, also dann kann das dieses Programm, also können Programme da kein Memory mehr allocieren. Genau. Mhm. Genau. In this version of the diff, the kernel manages to mark immutable most of the main binary. Also es gibt halt fast kein Memory mehr, was du irgendwie schreiben kannst. Und das ist eine gute Sache.
Okay. Und das gibt es dann quasi bei BSD oder wo kommt das dann?
Das ist aktuell nur für OpenBSD.
Tja.
Aber man kann sich dann halt anschauen, wie sie das bei OpenBSD gemacht haben und sich da inspirieren lassen und ähnliche Dinge zum Beispiel auf Linux machen oder
okay.
Anderen BSDs und genau.
Mhm. Aber gilt nur für BSD.
Ist, soweit ich das verstehe, schon, ja, aktuell schon. Aktuell sowieso, ja.
Joa. Na denn, gucken wir mal. Dann kommen wir jetzt zu spielen. Was da
passiert. Wenn es gut ist, dann kommt es ja vielleicht wieder zurück oder so.
Ja.
Ja. Genau.
Korrekt. Über den
Umweg. Dann geht's ab zum Spielen. Spielen.
Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, neuer God of War Teil ist raus. Alle lieben God of War. Ja, das ist quasi seine Hack and Slash, wo du quasi so ein Typ mit Glatze bist und irgendwelche Monster verschlägst. So, das erstmal nichts Besonderes, ja. Das kommt die ganze Zeit über die Spiele raus. Aber was besonders ist, dass dieses Spiel rausgekommen ist auf der PlayStation 4 und PlayStation 5. Aber für die PlayStation 4 ist dieses Spiel bereits geleakt. Das heißt, man kann das, also quasi, wenn man irgendwie böse ist und nicht für Spiele bezahlen möchte, dann kann man das Spiel jetzt quasi runterladen auf seine PlayStation 4, die gecrackt sein muss. Das heißt, die hat quasi eine Version, die von vor, weiß ich nicht, wie viele Jahren ist. Ich glaube, Anfang letzten Jahres oder sowas, Version 9.0 ist es. Und da kann man das Spiel, also hat man quasi die Möglichkeit, wenn man böse ist, natürlich macht es nicht. Zu Hause macht es nicht, wenn ihr das.
Verboten,
genau, deswegen dürft ihr es nicht machen. Kann man das Spiel runterladen, aber eigentlich sollte dieses Spiel nur auf einer PlayStation 4 mit der Version 9.5, also mit der letzten oder quasi fast letzten Version, lauffähig sein. Und was bei eigentlich allen Konsolen passiert ist, die Version hat, also quasi jede neue Version hat einen neuen Schlüssel, mit dem man bestimmte die Spiele quasi erst entpacken kann oder entschlüsseln kann. Und hier an der Stelle ist es halt so, dass eigentlich für diese neue Version auch ein neuer Schlüssel benötigt werden würde. Aber eine böse Leute im Internet haben quasi dieses Spiel entschlüsselt und für die älteren PlayStation-Versionen wieder verschlüsselt. Also das heißt, du kannst quasi auf deiner alten PlayStation spielen. Und für diese neue PlayStation-Version gibt es noch keinen Exploit. Also quasi die neue PlayStation, wenn du eine ganz frische hast, dann kannst du da eigentlich nichts mitmachen. Aber irgendjemand im Internet hat es doch geschafft. Und jetzt natürlich die Frage, wie ist es dazu gekommen? Und die Antwort ist, wir wissen es nicht.
Das aber.
Ja, also es gibt quasi den Backport für eine alte PlayStation 4. Irgendjemand, also quasi die Gruppe, die das geleakt hat diesen Backport gemacht und zwar am gleichen Tag noch oder so und einen Tag später oder sowas. Also ziemlich schnell. Und eigentlich sollte es nicht gehen.
Aber irgendjemand hat es halt trotzdem gemacht und es geht. Irgendjemand
hat es trotzdem gemacht. Entweder er kam quasi an irgendwelche Quellen, wo das für eine alte PlayStation funktioniert hat schon, oder es hat es gibt quasi irgendeinen Exploit für die neue PlayStation 4, der aber noch nicht öffentlich ist, oder irgendjemand kennt jemand bei Sony, der diese Quellen sonst besorgen kann, aber es ist auf jeden Fall immer noch ein Mysterium.
Verrückt. Tja. Also ich würde es ja nicht runterladen, nicht weil es illegal ist, sondern einfach, weil ich keine Zeit habe, um Spiele zu spielen.
Weil es verboten ist.
Nee, weil ich keine Zeit habe, um Spiele zu spielen.
Und in der Schweiz ist das auch nicht alles so verboten wie bei uns. Das darf man nicht vergessen. Der Felix kann da jetzt viel drüber reden.
Aber er hat ja keine Zeit.
Das aber ich habe leider keine Zeit und ich habe keine PlayStation.
Ja, deswegen ist es auch nicht verboten, weil eigentlich in der Schweiz hat niemand Zeit und deswegen muss man sowas nicht verbieten. Es hat einfach niemand Zeit.
Piracy ist okay, weil hat niemand Zeit. Keine genau. Zeit für Piracy.
Du kannst alle Filme und so und Serien und so runterladen, aber du hast halt keine Zeit. Deswegen kannst du die nicht gucken.
Du kannst schon runterladen, du guckst sie halt einfach nicht, weil muss ja arbeiten keine gehen. Hast, ja. Keine Zeit.
Ja,
okay. Ja das ja, schwierig hier in der Schweiz. Ja.
Ihr armen Schweizer.
Ja.
Mhm. Sind so. Arme Schweizer.
Können leider keine PlayStation 4 spielen.
Ja. Nee, weil sie keine Zeit haben. Mhm. Sie können es aber runterladen, weil das kostet nichts, weil Internet auch voll schnell ist.
Das ja. So, ja. Und weil Schweiz und in der Schweiz haben ja auch alle viel Geld. Ich kann mir auch irgendwie eine PlayStation kaufen.
Ja, aber du kannst ja nur kaufen, nicht damit spielen.
Genau, ich kann halt nicht damit spielen, weil ich habe halt keine Zeit, aber ich kann mir eine kaufen.
Du kannst ja auch zwei kaufen oder drei.
Ja, ja, ja.
Aber du kannst eh nicht spielen, kannst auch einfach mehr haben davon.
Genau. Das ist ein guter Plan. Ich bestelle mir mal eine. Kleiner Moment. PlayStation 4.
Aber kann man eine 4 noch kaufen?
Warte mal noch damit. Kaufen, weil ist doch bald hier Black Friday Sale und so. Ja.
Ist das schon wieder soweit? Gibt es da irgendeine? Keine
Ahnung. Ah, ist doch egal.
Scheißegal, die haben, das Geld hat er doch, hat er gesagt. Er hat nur keine Zeit.
Ich habe nur keine Zeit damit zu spielen. Ich,
hast nur ich dachte, Zeit ist Geld. Kaufen.
Ich verstehe das Problem nicht. Man kann doch dann, wenn man zu viel Geld hat, einfach weniger Geld nehmen und mehr Zeit haben. Ich
aber dachte, in der Schweiz ist Zeit sehr teuer. Das wissen viele gar nicht. Deswegen kannst du dir das quasi gar nicht leisten,
das ist
Zeit zu haben.
Das ist aber auch voll erklärbar, weil in der Schweiz gibt es ja Swatch. Und Swatch ist quasi der Monopolist auf Zeit, weil die bauen ja Uhren. Also die müssen ja Zeit
aber,
haben.
Aber wie lange ist der machen. Noch Monopolist, das ist die Frage. Wer der Monopolist auf Zeit ist.
Monopolist auf Zeit. Oh no.
Ist ja auch sehr schön. Ja.
Monopolist auf Zeit. Ja, nee. Sehe ich ein.
Mhm, genau. Also das Problem, also du hast quasi keine Zeit, weil Zeit so teuer ist, aber du hast auch du hast quasi so viel Geld, aber das reicht dann immer noch nicht.
Ja. Ich sehe hier gerade aktuell nicht lieferbar, kein Liefertermin vorhanden für eine PlayStation 4
so
Pro.
So sad. Und ja. Auf der anderen Seite diese Aussage von Ingo, die müssen wir vielleicht auch einfach diskutieren. Weil du kannst dir mit Geld nicht Zeit kaufen. Also vor allem kannst du dir mit Geld nicht Zeit zurückkaufen. Und umgekehrt funktioniert das ja auch nicht. Leute, die viel Zeit haben, können ja nicht einfach sagen, so, ich gebe jetzt die Hälfte meiner Zeit her und dafür kriege ich Geld. Also
das, ja, doch,
ganz
das machst du schon.
Also
Zeit gegen
ja,
Geld.
Ja, aber es hat ja mehr Komponenten. Du musst ja erstmal in die Position kommen, dass du Zeit gegen Geld tauschen kannst und unter Umständen auch wieder umgekehrt.
Nee, also ja. die Position geht da relativ schnell. Du gehst quasi zum McDonald's und sagst, ich möchte hier meine Zeit eintauschen gegen Geld. Und dann sagen die, kein Problem, deine Zeit ist halt leider nichts wert.
Genau.
Aber du kannst gerne noch weniger Geld haben, indem du weniger zu uns kommst, dann hast du wieder mehr Zeit.
Genau.
Nee, weniger Zeit haben und zu uns kommen und wenig Geld bekommen, und, ach, ist alles
auch doof,
schwierig.
Aber das ist quasi das, glaub schon, wenn du jetzt quasi zu deiner Arbeit gehst und sagst, ich hätte jetzt gerne ein bisschen mehr Zeit, dann sagen die, das geht schon. Also je nachdem, wie das natürlich ist, bei McDonald's wird es wahrscheinlich gehen, weil dann hast du einfach eine Schicht weniger oder so. Je nachdem, wo du angestellt bist, ist es natürlich nicht ganz so einfach.
Genau, kommt immer drauf an. Ich meine, im IT-Beruf könntest du auch sagen, willst du nur noch 80% oder nur noch 70% arbeiten? keine Ahnung, die haben ja, also haben ja zu viel Arbeit und finden zu wenig Leute, von dem her können sie dir wahrscheinlich auch nicht mal vor die Tür setzen, außer man heißt Elon Musk, dann kann man jeden vor der Tür setzen.
Das aber, also aktuell USA, diese, das ist ja nicht nur Twitter, was irgendwie massiv Leute entlässt, aber eher aus ein bisschen anderen Gründen, aber auch hier, Facebook. Hatten wir das als News, dass hier Meta irgendwie 13% oder
nicht,
so?
Ja, aber wen entlassen die denn da? Das sind ja jetzt auch nicht so wahrscheinlich die ordinären IT-Jobs, oder?
Ich glaube, das ist schon viel IT-Zeug auch dabei.
Ja, aber nee, wirklich die Entwickler und die Administratoren und die Datenbankspezialisten. Das
machst du nur
ich
bei Twitter.
Halt jetzt, das kann sich nur Elon Musk leisten, der einfach mal 44 Milliarden am Frühstückstisch ausgibt. Andere Leute machen das nicht. Also ja, so
Meta auch. Meta hat Engineers rausgeschmissen.
Ja, echt? Okay. Ja, ich glaube eben schon.
Aber halt 17% zu 50% oder was es ist, das ist ja schon mal eine Ansage auch.
Ja, das ist schon.
Und wenn Amazon 10.000 Stellen streicht, ist das auch, sind das eher nicht die Warehouses, weil es kommt das Weihnachtsgeschäft, die müssen umsetzen. Ich glaube auch, da sind doch einige Tech-Jobs
ja,
mit dabei.
Also ich glaube aktuell in der USA sind schon viele Engineering-Tech-Jobs, die gerade so ein bisschen wegfallen und da musst du dir halt auch, schauen, ob du deine Zeit wirklich, also ich glaube hier Europa aktuell noch nicht so.
Naja, also ist an mir vorbeigeflogen, 130.000, 137.000 Jobs in Deutschland fehlen im IT-Sektor, also die
sind offene Stellen. Ich würde auch sagen, die Engineers, die da jetzt gehen, die müssen sich eigentlich keine Sorgen machen, weil im Zweifel freut sich jetzt die Old Economy, also die klassischen Sparten, dass die ITler von den Techs freigelassen werden und endlich die offenen Positionen dort besetzen können. Also ich glaube auch, dass so gesamtbranchenmäßig da eigentlich kein Grund zur Panik besteht.
Ja, das sehe ich auch gerade.
Also zumindest die nächste Zeit noch. Ich meine, es kann natürlich sich immer mal ändern, aber aktuell würde ich mir da auch noch keine Sorgen machen.
Ja. Mhm. Ja.
So, kommen wir zu TypeScript, oder? Jetzt haben wir
endlich
wieder ein ganz anderes Fass hier aufgemacht, meine Güte. Ja.
Ja, obwohl sie alle entlassen, ich weiß gar nicht, entlässt Microsoft auch, da habe ich gar nichts von gehört.
Noch nicht.
Unabhängig davon gibt es eine neue TypeScript-Version. Und das ist toll. Weil TypeScript ist nun mal das bessere JavaScript. Mhm. Und Typisierung hilft dabei, die Software wartbar zu halten. Und deswegen ist es schön, dass es jetzt auch eine neue Version gibt. Da wollt ihr euch dran teilhaben lassen. Also npm install -d TypeScript eingegeben, damit ihr alle auf dem aktuellen Stand seid. Und was gibt's? Es gibt einen Statifies-Operator.
Was macht der?
Der sorgt dafür, dass Dinge erfüllt werden.
Ah,
nein,
ja.
Ich muss ehrlich sagen, ich habe die News aufgeschnappt und gedacht, ich erwähne sie hier. Ich hatte selber Leute heute nicht die Zeit gefunden, reinzulesen, was genau drin ist in den ganzen Features, die mitgekommen sind.
Ja, neue Version, schneller, höher, weiter, ist immer gut.
Klar, kompiliert es jetzt doppelt so schnell oder so?
Nee, über Geschwindigkeitsvorteile habe ich nichts gelesen.
Das ist doch scheiße.
Doch, hier.
Also,
Performance Improvements.
Ja, okay, alles klar.
Ja, also wenn es doppelt so schnell wäre, würde das an erster Stelle stehen.
Ja,
oder?
Nee. Steht hier auch, has a few small but notable performance improvements. Also, so ein bisschen schneller wohl hier und da für gewisse Cases.
Aber wir können darüber direkt zur nächsten News kommen, weil wenn man TypeScript in schnell haben will, dann lohnt es sich, einen Blick auf Dino zu werfen.
Ah.
Und Dino ist sowas wie Node, von dem Macher von Node, nur neu implementiert. Der Gute hat irgendwann nämlich einen Talk gegeben vor ein paar Jahren, wo er gesagt hat, das sind übrigens die Punkte, die ich bereue beim Design von Node. Und anstatt sich den Kopf darüber zu zerbrechen, wie er das jetzt mit Node hinbiegt, dass er nicht zu viel Kompatibilität kaputt macht und diese Dinge behebt und das dann einen schönen in Node einbaut, hat er sich gedacht, alles klar.
Mach ich die Node.
Ich benutze die gleichen Buchstaben wie für Node und sortiere sie anders und das ist dann einfach ein Dino und hat das Ganze in Rust neu implementiert.
Wo kommt das I her?
Node hat doch am Ende ein E.
Ja, yeah. Ach so.
Ja.
Was heißt Deno tatsächlich? Ja. Ich weiß, keine also, Ahnung.
Ja.
Ja,
nee, in diversen Podcasts spricht er auch darüber und er meinte, sie haben sich halt irgendwann dazu entschieden, es Dino auszusprechen.
Ah, okay, es gab Dinosaurier, nur mit E-Geschirr.
Ja, genau.
Dinosaurier. Das ist auch das Logo, wenn du das Logo anschaust, es hat ein Dinosaurier.
Ah ja, okay, das macht Sinn.
Ja.
Und Dino ja, ist stimmt. Also eine...
Sieht aus wie so eine Socke eigentlich.
Naja, eine Dinosaurier-Socke halt.
Eine Handdinosaurier. Eine Handpuppe. Eine Dinosaurier-Handpuppe.
Okay, alles klar. Nee, verstanden. Okay, ja gut, dann cool.
Dino ist also eine JavaScript-TypeScript-Runtime und hat den großen Vorteil, dass es nicht vorab gebaut werden muss. Also es hat eigentlich keinen Build-Step. Und das macht das Arbeiten damit sehr responsiv und sehr schnell. Das ist, und der eingebaute TypeScript-Interpreter eben auch, dass da kein Zwischenschritt mehr passieren muss, sondern dass Just-in-Time passiert. Und die andere Komponente, die es schnell macht, ist wahrscheinlich, dass man händisch selber über weniger Schritte nachdenken muss. Und warum der Computer damit schneller ist, liegt vermutlich an Rust, weil es ist einfach sackenschnell. Und Dino hat aber, das ist die News, bisher so ein bisschen Probleme gehabt, NPM-Module einzubinden, weil Dino einen neuen Ansatz in der API, nein, keinen neuen Ansatz, sondern einen anderen Ansatz als Node verfolgt in der System-API, also in der eigenen API. Und zwar hat Dino im Unterschied zu Node gesagt, sie unterstützen das Browser-API. Und nur an den Stellen, wo es wirklich keinen Sinn ergibt für eine Runtime, die kein Frontend hat, können sie natürlich die APIs nicht erfüllen. Aber ansonsten sind sie gleich mit der Browser-API. Das hatte Node anders gemacht. Und das führte eben dazu, dass die Modules, die Bibliotheken, die es gab, nicht kompatibel waren. Und an dem Punkt hat Dino jetzt aber aufgeholt. Ich vermute, weil sie gesehen haben, dass sie einfach gegen das Ökosystem von Node, dass es einfach viel zu lange dauert, bis sie da aufgeholt haben. Und mit dem letzten Release von Dino, mit der Version 1.2.8, unterstützen sie jetzt auf einmal sehr, sehr, sehr viele mehr NPM-Module. Also der Artikel war irgendwie featuring 1.3 million new modules. Und das war effektiv, dass sie alles, was auf NPM gelistet ist, jetzt auch unterstützen.
Ohne es ausprobiert zu haben, sondern behaupten es einfach.
Ja, sie überhaupt. Also sie haben natürlich nicht alle durchprobiert, aber sie haben die Grundlagen dafür geschaffen, dass man jetzt auch vernünftigerweise sagen kann, wahrscheinlich wird es funktionieren, wenn du ein Modul auf npm.org, also im npm-Repository dir suchst und das mit Dino lädst und benutzen möchtest. Das ist ein Riesenschritt vorwärts, weil, okay.
Ja, genau. Klar, Legacy-Shit supporten ist immer ein Riesenschritt.
Ja, das andere Feature, was ich vielleicht noch erwähnen will zu Dino, ist, es gibt kein Package-JSON, sondern man referenziert Dinge direkt über URL. Dieses Referenzieren über URL, natürlich muss man sich trotzdem irgendwie Gedanken machen, wie man seine Dependencies in seiner Source-Code-Basis irgendwie zentral sammelt, damit man die Versionen handhaben kann, etc. pp. Das schon. Aber das Interessante ist, es gibt kein NPM-Install. Dino lädt die Sachen natürlich selber runter, wenn man es ausführt, und packt das Ganze in einem lokalen Cache, damit man es nicht jedes Mal aufs Neue tut. Das ja, aber man hat nicht mehr für jedes Projekt ein einzelnes NPM-Modules-Folder, in dem alles gecached wird. Es fühlt sich wesentlich effizienter an, was da passiert.
Genau. Auch wenn die Sachen trotzdem noch irgendwo liegen.
Ja, sie liegen, genau, sie liegen aber immerhin gesammelt mal und geteilt irgendwo. Und für Produktion hat man da natürlich schon was Separates für die Applikation, die man dann ausrollt. Und beziehungsweise heutzutage wird das meiste ja containerisiert, sodass es in seinem Container, in self-contained irgendwo läuft. Dann hat man damit auch keinen Stress mehr, dass da die Pakete unter Umständen geteilt werden würden.
Ja. Und hier, Deno hat eine Standard-Library, oder?
Das ja, war genau. Doch das Deno coole hat einfach auch daher kommt, dass sie ja sich von Node abgegrenzt hatten. Auch sie haben eine andere API als Node. Und deswegen mussten sie natürlich auch erstmal eine eigene Standard-Library schaffen, um eine Basisfunktionalität zu
machen. Also ich meine, Node, was heißt eine eigene? Also ich meine, Node hat halt einfach keine. Darum gibt es ja auch so Pakete wie Leftpad, weil es halt einfach keine Standard-Library gibt bei Node. Und Deno kommt halt mit einer Standard-Library, was die halt so sowas wie ein Left-Pad halt abnimmt.
Ach so, rum meinst du das? Ja, genau, ja.
Und das schon, ja, ob es nicht irgendwie besser gewesen wäre, irgendwie Node zu verbessern, lässt sich streiten, aber das ist halt,
Eindruck, er ist so schneller zum Ziel gekommen. Er ist jetzt, er hat jetzt eine Runtime, die funktioniert, die jetzt wachsen kann.
Ja.
Und wenn sie jetzt Kompatibilität zwischen den beiden Welten herstellen, indem die Module funktionieren, dann ist er schneller am Ziel, als wenn er sich da durchgekämpft hätte, das unter Wahrung von Kompatibilität so schrittweise einzufügen.
Ja, aber ich meine, jetzt hast du einfach wieder, das ist halt diese NPM, diese, das ist vielleicht ein bisschen gemein, aber diese Node-Entwickler-Mentalität von, ja, wir machen hier einfach ein neues Paket und alles, was wir gemacht haben, ist irgendwie 2 Wochen später, es ist Legacy. Und nicht mehr maintain. Das ist schon so ein bisschen, kein Fan.
Nee, also es ist ja nicht so, dass er Node hat Leaks liegen lassen. Also er hat sich ja vorher sehr organisiert aus dem Projekt zurückgezogen. Also den Vorwurf kann man ihm jetzt nicht so richtig machen, denke ich.
Ich finde schon. Doch, weil ich meine, es ist einfach, ja, Node, ja, irgendwie, nee, ich mache jetzt hier das Gleiche nochmal, aber irgendwie anders.
Naja, okay, das ist jetzt sehr unfair zusammengedampft. Also, ja,
aber, also, das ist es.
Ich finde, jeder darf machen, was er will, wenn er da Bock drauf hat. Das ist schon in Ordnung.
Ja, ich meine, das ist schon okay,
Er hat ja niemanden im Regen stehen lassen. Er hat sehr, sehr gut und das, also den Talk, in dem er sagt, these things I regret about Node, der ist sehenswert, weil das ist sehr, also er reflektiert ja letztendlich über sein Baby an der Stelle und das in einen Talk zu packen und sich dann vor eine Audience zu stellen und das zu referieren, ist schon nicht schlecht und darauf aufbauend dann hinzugehen, also weil zu dem Zeitpunkt, wo er den Talk gehalten hat, wusste er noch nicht, was er draus macht. Und dann hat er sich in den Jahren oder er hat dann wahrscheinlich, ich glaube ein halbes Jahr später hat er dann mit Dino angefangen. Und das ist ja auch so ein Prozess, den er dann geteilt hat, was schon an für sich schon mal sehr ja, respektabel ist, finde ich, dass er da so mehr oder weniger offen mit umgeht und halt auch die Schlüsse, zu denen er kommt, teilt und offenlegt. Und ich finde, er lässt niemanden im Regen stehen, er sagt ja nicht, und er hat von Anfang an, ganz am Anfang hat er erstmal gesagt, lasst die Finger von dem Ding hier, wenn ihr irgendwie produktiven Code schreiben müsst, das ist nicht production ready, das ist ein Experiment. Und es hat sich halt jetzt zu dem Zustand entwickelt, an dem es jetzt ist, der schon production ready ist mittlerweile dann und eben jetzt diese Features hat. Aber er lässt das andere, er hat das ja nicht links liegen lassen und er versucht es ja auch nicht kaputt zu machen. Im Gegenteil. Jetzt mit dem, wo er die Kompatibilität herstellt und versucht, die Ökosysteme zusammenzuführen, versuchen sie ja insgesamt es voranzubringen und die Konkurrenzsituation möglichst minimal werden zu lassen. Stille.
Also ich finde es alles. Ich finde es in Ordnung. Einfach mal irgendwelchen neuen Scheiß machen, wenn du Bock drauf hast. Solange es quasi alles funktioniert. Keiner hat hier irgendeine Verpflichtung, seinen alten Shit weiterzumachen. Und wenn du sagst, es ist alles Trash, was ich gemacht habe, und dann sogar noch einen Weg aufzeigst, wie du zu was Besserem kommst, ich meine, was willst du mehr? Nichts. Ich finde es in Ordnung. Niemand hat hier irgendeine Verpflichtung irgendjemand anders gegenüber im Internet. Außer du kriegst dafür Geld. Dann hast du vielleicht deinem Arbeitgeber eine Verpflichtung, aber sonst auch echt nicht.
Viel Geld, genau. Oder du hast mehr Zeit.
Oder Zeit, viel Zeit.
Mitte viel Geld, würde ich sagen.
Mitte viel Geld. Ja. Okay, das nächste sagt mir leider gar nichts. P2723R0.
Was, Ingo? Was? Kennst du nicht alle ISO-CPP-Proposals?
Ja, doch, auswendig, natürlich. Weil ich bin auch der große C++-Programmierer und deswegen kenne ich die natürlich alle.
Das ist nicht Igor der Schreckliche, ist Ingo der große C++-Programmierer.
Ich glaube, ich habe das letzte Ingo Mal tatsächlich C++ programmiert im Studium. Seitdem brauchte ich das nie wieder. Ja, genau. Ja. Ich habe hier noch so ein Buch rumstehen. C++ lernen in 30 Tagen oder sowas. Hilft mir das?
Wenn du jetzt die nächsten 30 Tage damit zubringst, vielleicht?
Die Frage ist immer ein bisschen, was, also hilft dir das bei was?
Ich weiß ja auch nicht.
Also wenn du deinen Bildschirm draufstellst zum Beispiel, hilft dir das, dass dein Bildschirm höher ist?
Oh, da habe ich ein Perl-Buch für.
Ah, das ist ein Perl-Buch für, das ist dicker, nehme ich an.
Das genau, das ist der Grund. Also ich habe so zwei Perl-Bücher, die tatsächlich nur dafür da sind, um, der eine stellt den Bildschirm ein bisschen höher und der andere den Laptop, dass er auf derselben Höhe wie die Bildschirme ist. Also ja. Perl-Bücher sind super.
Ja, auf Arbeit haben wir so ein Windows 7 irgendwas Buch für das. Und das ist halt auch so unendlich dick und das ist super praktisch, um Dinge ein bisschen höher auf dem Schreibtisch zu haben.
Ja, kann ich total empfehlen. Also so alte Bücher, die man nicht mehr braucht. Ja,
genau.
Aber den Monitor hochstellen, das kann man eigentlich nicht empfehlen.
Kommt drauf an.
Ja.
Naja, die Oberkante vom Monitor soll auf deiner Augenhöhe sein.
Genau, und wenn das nicht ist, dann macht es schon Sinn, den Monitor höher zu stellen, oder?
Ja, aber seitdem Monitore größer als 14 Zoll sind, ist die Oberkante in der Regel, also mit so einem Fuß drunter schon.
Selbst wenn sie nur auf dem Tisch stehen.
Selbst
würde,
wenn du
quasi.
In der Regel, wenn sie nur auf dem Tisch stehen, sind sie auf Augenhöhe, wenn du normal vorm Schreibtisch sitzt. Es sei denn, du hast einen sehr langen Oberkörper.
Ja.
Das ist eine gute Frage.
Kommen wir zum C++.
Genau. Genau, um was geht's? Es geht hier um ein C++-Proposal. Also C++ ist ja so ein ISO-Standard. Und da, wie das halt funktioniert, Leute machen halt Proposals und dann wird da irgendwie drüber gesprochen und dann werden so Papers geschrieben und dann wird es angeschaut und dann, vielleicht kommt es dann irgendwann Standard. Und eines dieser Proposal ist halt ein Proposal, was darum geht, dass alle Stack-Variablen zero initialized werden, also das heißt, dass sie einfach null sind. Und der Grund, warum man das macht, ist, wenn man das nicht machen würde, hast du halt irgendwie Access auf was da halt vorher war auf dem Stack und das sind so ungefähr, also der Jeff Sebastian, der das irgendwie geschrieben hat, sagt, das sind so ungefähr 10% aller CVs gegen Dinge in C++ sind halt, funktionieren halt, weil Dinge auf dem Stack halt noch rumliegen und du die dann halt accessen kannst. Oder sonst irgendwelche Bugs hast, die dann ausgenutzt werden können. Und genau, gibt eigentlich nicht wirklich Nachteile, wenn man das macht.
Ja, dann
machen. Warum? Gute Sache, vielleicht dann mit was ist das nächste C++? Ich weiß gar nicht so genau. 22, 23. Ja, nee, 22 offensichtlich nicht. Weiß ich nicht. Aber wird wohl irgendwann kommen, vielleicht, wenn Leute das gut finden.
Plus eins und Like, wir wollen das. Weniger CVEs.
Genau, weniger CVEs.
Weniger CVEs wäre auf jeden Fall mehr gut.
Genau.
Muss man jetzt mal so sehen, ja.
Sehr schön.
Oder einfach alle Rust benutzen, oder? War nicht das der andere Cheat-Move?
Ja, aber das funktioniert halt wie nur für Dinge, die du neu schreiben kannst.
Weg mit der Legacy.
Weg mit dem Legacy-Crap.
Weg mit C++. Weg mit C++.
Ja.
Aber also, was ist mit irgendwelchen Edge-Cases, wo ich das brauche?
Ja, klar. Ja,
dann kannst du immer noch unsafe machen und direkt C.
Aber dann muss ich das explizit machen. Ich will Scheiße immer machen können.
Ja.
Kannst du übrigens mit Dino nicht mehr. Dino läuft per Default in der Sandbox. Nicht wie Node. Da konntest du Scheiß machen.
Das ist doch scheiße. Ich will es wieder zurück. Es gibt übrigens unter Dino gibt es keine, wie heißt das, Package.json, aber dafür gibt es eine deps.ts.
Ja, aber die ist ja unter deiner eigenen Kontrolle. Das ist ja deine freie Entscheidung, ob du die machst oder nicht. Die musst du nicht machen.
Ja, du kannst sie auch irgendwo anders hinlegen und dann ist es, dann findet es niemand.
Das du ist kannst es praktisch. In deinem Source Code verteilen, deine Dependencies. Genau, das ist
total praktisch. Das hört sich ein bisschen
sichert aber deinen Job.
Das hört sich ein bisschen so wie eine beschissene Idee an wie Setup.py.
Nein, der Punkt mit der Package.json ist ja, dass sie Dependency Management und andere Einstellungen vermischt, nämlich diese Run-Scripts und Metainformationen über dein Projekt. Wir springen gerade ein bisschen zurück, sorry dafür, aber und diese.
Aber die müssen ja trotzdem irgendwo sein, oder?
Also, ja, richtig, keine Ahnung, aber dann bitte an dedizierten Orten und nicht vermengt in einer Datei. Das ist halt irgendwie Quatsch.
Also ich finde, Dependencies ist. Sind quasi Metainformationen. Und besser, sie nicht zu haben.
Dependencies sind Metainformationen, aber deswegen muss ich nicht alles andere, was es an Metainformationen gibt, auch in das Dependencies-File packen.
Aber ich weiß nicht, wo tust du sonst denn? Wo tut Deno das Zeug sonst denn, deine Metainformationen? Wo verstecken die sich dann? In deiner, weiß nicht, readme.md
also oder welche? So? Es kommt ja immer drauf an, welche? Kontext. Also
zum Beispiel den Autor.
Packst in die readme. Oder machst eine Outsource-File. Okay, in vielen Repositories gibt es ja separat nochmal das Outsource-File.
Ach so, das gibt es auch noch.
Das hat es ja dann aber
die Lizenz ist dann noch quasi in dem separaten License-File.
Brauchst du ja
und
eh
so
einen License-File. Ja.
Naja.
Und aber dann, also Punkt, mit dem, es gibt kein Package.json, der zentrale Punkt war ja halt, du hast keinen Node-Modules-Folder hinterher.
Ja. Wenn ich jetzt quasi ein Modul suche, also wie bei NPM, also abgesehen davon, dass jetzt NPM quasi included ist, aber wie würde ich das dann machen? Du findest ja nie wieder quasi heraus, was diese Dinge eigentlich tun. Das war ja auch schon irgendwie so ein cooles Feature, wenn du eine Metainformation irgendwo gesammelt hast in einer File, dann kannst du da die halt auch gegebenenfalls darstellen. Ich weiß nicht, ich bin noch nicht ganz überzeugt von dem, muss ich sagen. Es tut mir jetzt leid, dass wir jetzt so Punkt sind. Vielleicht macht das auch total viel Sinn und ich bin einfach nur, ich verstehe einfach die Magie von keine Metadaten irgendwo in einer File haben nicht. Ist aber egal, machen wir weiter, sorry. Wir tun einfach so, als wäre nichts gewesen. Schneide Ingo danach dann raus.
Gut, dann kommen wir zu der nächsten Kategorie, oder?
Ja.
Dann sind wir beim Themen. Ja. Mhm. Ich kann ja nicht nur Thema sagen, dann versteht mich die AI wieder nicht korrekt.
Ich weiß nicht, Thema geht manchmal auch.
Thema, okay. Thema. Wir gehen auf jeden
Fall.
Ja,
wenn du es zu oft hintereinander sagst, dann versteht es nicht mehr.
Oh no. Wir kommen zur Rezepte-Datenbank und ich muss euch noch mal kurz verlassen, weil mein Audio-Setup ist echt grottig heute. Ich weiß nicht, ich muss mir mal einen anderen Rechner suchen. Aber ihr könnt ja schon mal über die Rezepte-Datenbank reden. Das klingt auf jeden Fall total cool.
Ja.
Ich bin hoffentlich gleich wieder da.
Also,
hier. Erzähl doch mal was. Wer?
Ich fange mal an, weil ich habe das Thema aufgebracht. Ich hätte gerne Rezepte-Datenbank. Irgendwie. Okay. Möglichst ohne, dass ich irgendwas machen muss. Und aber so, dass trotzdem alle meine Anforderungen erfüllt sind, oder? So wie immer.
Ja.
Und ich habe keine Ahnung, was meine Anforderungen überhaupt sind.
Das hört sich nach einem normalen Kunden an.
Genau, das ist jetzt Prädikat Real-Life-Projekt.
Genau. Ja.
Also ich hätte gern irgendwas, Rezepte, ich würde gern kochen.
Genau. Irgendwas, Rezepte, kochen, essen, tracken,
noch tracken.
Ja,
das ist so gut wie jetzt einfach diese ganzen Requirements. So, davor war es eigentlich nur eine Rezepte-Datenbank, aber jetzt möchte er auch noch tracken, wann er was kochen will, damit er die Rezepte einsammeln kann und beim Kaufland vorher noch einkaufen gehen kann.
Genau.
Das ist sehr nice. Das ist genau so.
Das nicht unbedingt ein Feature.
Noch nicht, aber wenn du
noch
ein bisschen mehr drüber nachdenkst, vielleicht schon.
Genau, vielleicht später schon, aber so für den ersten Schritt wäre nur schon mal so, die Rezepte, die du halt so kochst und die du halt so an verschiedenen Orten findest, so zusammentragen an einem Ort und dann kannst du, wenn du dich halt fragst, so, was will ich heute zum Essen machen, kannst du da halt reinschauen und kannst dich inspirieren lassen und dann siehst du halt so eine Liste mit, oh, ich muss irgendwie das kaufen und du willst halt du willst diese Rezepte halt so selber anpassen können auf deine
Okay, also du willst nicht nur quasi Rezepte von anderen Leuten haben, sondern du willst eigentlich deine eigenen Rezepte haben.
Nee, ich will Rezepte von anderen Leuten klauen und dann anpassen.
Ah, okay, alles klar.
Weil du backst ja irgendwas oder so und dann merkst du so, ja, ich brauche mehr...
Auch mehr Butter.
Ich brauche mehr Butter, weil Butter ist geil.
Genau, ich mache mindestens doppelte Butter.
Ja.
Und dein Kühlschrank mit eingebautem Mikro soll über Schallwellen herausfinden können, was er hat und dir dann nur noch sagen, was fehlt.
Genau. Nee, der will quasi schreien, scheiße, ich habe schon wieder keine Butter mehr. Und dann muss quasi dein Kühlschrank wissen, dass er jetzt für dich Butter nachkauft.
Butter bestellen.
Dann brauchen wir noch einen Zentner Butter. Okay. Ist das quasi alles?
Genau.
Weil dann hätte ich was für dich. Und zwar.
Erzähl mal, ja.
Gibt es von Nextcloud, gibt es ein Plugin, das nennt sich Cookbook. Und dieses Cookbook-Plugin, das kann quasi all die Sachen, die du möchtest. Und zusätzlich kann es relativ einfach Rezepte importieren von großen Seiten. Zum Beispiel von chefkoch.de. Ich weiß nicht genau. Das wäre quasi ein Beispiel. Das heißt, du gibst quasi deinem Plugin, sagst du, bitte von dieser URL das Rezept scrapen und dann macht es und dann lädt es sogar das Bild dazu runter und die ganzen Rezeptsachen, die es dafür braucht und speichert es dann bei dir ab. Und dann ist es quasi nur noch eine JSON-File, die du entweder in diesem Cookbook-Teil editieren kannst oder du kannst natürlich auch die JSON editieren.
Was ist quasi nur JSON. Aber kann das Einkaufslisten?
Das war kein. War das ein Requirement gerade?
Nee. Aber
das
du ist hast.
So naheliegend, das will man auf jeden Fall haben.
Ja,
aber also deswegen bringe ich jetzt einen Vorschlag.
Ja, aber hier, Markus, du hast ja Ingredients-Liste, das ist im JSON, das kannst du in deinen. Was auch immer du für Einkaufslisten brauchst, kannst du das rauspausen.
Ja, aber vielleicht hat er was alles integriert schon.
Tandoori. Ja, weil Einkaufslisten ergeben sich ja aus einer Planung. Also das heißt, ich weiß, ich muss die nächste Woche die Familie durchfüttern. Deswegen suche ich mir jetzt raus, welche Rezepte ich nächste Woche machen will. Und dann möchte ich ja eine Einkaufsliste für die ganze Woche haben.
Echt?
Das heißt, ich würde dir vorschlagen, eine Software, die kann Wochenplanung, Mahlzeiten können zusammen mit Freunden und Familie geplant und dann vollständig eingekauft werden, weil aus deinen Rezepten können direkt Einkaufslisten auf Basis des Layouts deines Supermarkts erzeugt werden. Das heißt, du kannst dann vorher dem Ding auch noch sagen, vorne stehen die Gemüse,
das
und
ja
das
krass.
Ganze kann natürlich auch Rezepte importieren, weil man kann von tausenden Websites Rezepte mit Schriften, Bildern und Zutaten importieren. Und man kann natürlich diese digitale Rezeptesammlung hinterher auch wieder exportieren, wenn man sie irgendwo anders hin umziehen möchte. Und obendrauf gibt es dazu noch eine vernünftige Suche, damit man die Rezepte auch wiederfindet, nachdem man irgendwann Omas großes Rezeptebuch abgetippt hat und in seiner kleinen Datenbank drin hat.
Okay, wie
und
heißt
das? Das Ganze gibt es auf GitHub und deswegen kannst du GitHub Open Source GPL, wenn ich die Lizenz richtig gelesen habe, das License-File. Und dementsprechend kannst du Self-Hosted betreiben. Oder du klickst dir bei denen ein Managed Hosting. So, und das Ganze heißt Tandoor Recipes, so T-A-N-D-O-R. Für mich klingt das indisch, ich kann aber
ja,
sein,
von Tandoori, oder? Ist doch dieses Tandoori.
Ja, genau. Und sie werden halt, oder ist ein Open Source Projekt von Kochbegeisterten gemacht, Tandoor durchdachte Rezeptverwaltung.
Aber das mit dem Supermarkt finde ich krass. Genau, wie kommt man auf Use Case? So, oh ja, aber weißt du, was unser Rezepte-Verwaltungstool noch braucht?
Ja, weiß ich,
man muss seinen Supermarkt-Layout hinterlegen können, damit man weiß, dass man zuerst greifen muss.
Ich habe das schon gemacht. Dass ich hier zu Hause losgefahren bin, als klar, ich fahre jetzt einkaufen und dann zu meiner Frau gesagt habe, bitte sortiere noch mal kurz die Sachen auf der To-Do-Liste entsprechend, dass ich nicht hin und her scrollen muss.
Also ich finde das,
ich finde das total naheliegend.
Ich finde es nicht, keine Ahnung, ich habe ehrlich gesagt nie drüber nachgedacht, dass es ein Problem sein könnte, nicht die ganze Zeit durch den Supermarkt durchzurennen und irgendwelchen random Sachen zu suchen. Also das ist quasi mein way of Work, also quasi, ich würde niemals anders einkaufen. Aber habe ich bis jetzt nicht. Vielleicht ist es ja falsch. Vielleicht ist es ja einfach der falsche Weg und das, ich muss das jetzt einfach so machen. Ich muss quasi meinen Einkauf planen. Ja, also ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft, meinen Einkauf zu planen, ehrlich gesagt, aber das ist ein anderes Thema.
Ah, okay.
Also ich gehe einfach irgendwie einkaufen, wenn man Hunger hat oder wenn man nicht Hunger hat, aber irgendwie.
Was bei Tandoori, also ich muss auch ehrlich sagen, ich habe davon gelesen, ich bin davon begeistert, ich will es seit einem halben Jahr ausprobieren, ich bin noch nicht dazu gekommen. Aber was ich auch cool finde, ist, dass sie wirklich auch so einen Social-Media-Aspekt da drin haben, weil du kannst Spaces anlegen, in denen du dann Rezepte teilen kannst und also auch so eine geteilte Rezeptsammlung pflegen kannst.
Ja, aber das hört sich wieder nach so Social Media, nachdem niemand gefragt hat. Ja, das ist quasi so eingebaut. Du weißt, was es noch braucht? Social Media.
Ja, auf der anderen Seite, sie versuchen ja keine zentrale Plattform zu schaffen. Also ich kann mir das schon vorstellen, dass Leute fragt das
Social
wollen.
Media.
Ja, also das aber die Leute fragen nach Rezepten, die wollen Rezepte teilen.
Ja, aber dann willst du irgend so ein Export oder so oder so ein Publish ja, genau. oder so.
Aber ich will jetzt nicht mit meinem Kreis von Oma, Opa und keine Ahnung.
Nö, aber mit deinen
Tante nochmal teilen, was ich jetzt zum Nachmittag doch gut finde, jetzt zum Essen zu machen, oder?
Nee, aber mit deinen Arbeitskollegen, mit denen du dich einmal im Monat zum Kochen triffst.
Ekelhaft.
Den kann ich im Screenshot schicken, also keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob die jetzt genau das Rezept brauchen und die Sachen, die ich schon habe und meinen Einkaufsplan und meinen Supermarkt.
Nein, niemand sagt das hier alles. Oder so. Du zeigst den Leuten ja nicht alles.
Das ist ja nicht
kannst
die
kannst du auch ein Screenshot schicken, das, was ihr gesagt habt. Aber dann kriegst du ja die Zutaten nicht extrahiert, wenn du nicht ein OCR wieder drüber laufen lassen willst.
Außer, also keine Ahnung, willst du quasi, dass jemand anders auch noch Zutaten mitbringt? Ich sehe den Use Case ehrlich gesagt nicht, warum man jetzt irgendjemanden das so teilen müsste, dass man das, ich weiß.
Keine Use Case ist schon ein bisschen gesucht, aber wenn es halt drin ist, ist es halt drin.
Ja, jetzt haben sie es reingebaut.
Was
jetzt,
weiß
halt da.
Ich. Genau, klingt gut. Was ich mir noch angeschaut habe, was aber aktuell noch so ein bisschen, die sind aktuell noch so ein bisschen in Beta offensichtlich, das ist dieses Mealy, aber sieht ziemlich ähnlich aus. Weiß ich nicht, ob du da auch dein Supermarkt-Layout hinterlegen kannst, aber du hast auf jeden Fall auch so einen Meal-Planner und du kannst irgendwie Rezepte importieren und hast User und Webhooks und was weiß ich.
Ja.
Und was war das andere?
Also der Supermarkt-Layout ist auf jeden Fall jetzt das erste Ding, was ich immer frage, wenn mir jemand was zeigt. Entschuldigung, kann ich da meinen Supermarktplan hinterlegen?
Genau.
Und dann fällt es direkt runter, weil niemand kann das. Ja, und dann habe ich quasi immer
also
einen Grund, irgendwas nicht auszuprobieren.
Irritiert mich schon mal, bei Mealy irritiert mich schon mal, dass sie auf ihrer Opening-Page schreiben, Self-Hosted Recipe Manager with a REST API Backend and a Reactive Frontend Application built in Vue. Was interessiert mich das im Kontext Rezepte zum Kochen, in welcher fucking Technologie das gebaut ist?
Wenn jemand darauf besonders stolz ist.
Ja. Außerdem willst du ja REST API, weil du willst ja, dass in deinem Home Automation dein Kühlschrank muss ja, wenn du deinen Kühlschrank anschreist, muss ja direkt
genau.
Das Layout deines Supermarkts.
Keine Butter mehr.
Ja. In deiner Meal Planning App in 10 Minuten und
genau,
so.
Genau, es gab noch Grocery, aber das ist dieses ERP für deinen Kühlschrank, nennen sie sich.
Genau, das hat ein ERP für deinen Kühlschrank.
Ja,
steht hier. Fand ich lustig, das habe ich auch mal. Also
das hatten wir, glaube ich, mal sogar
aber,
in der Sendung, oder?
Ja, ich weiß nicht. Aber ich habe es nicht weiterverwendet, aber das sah auf jeden Fall interessant aus. Es ist mir aber zu viel Aufwand, alles zu kategorisieren, was ich jetzt zu Hause habe und dann mir zu überlegen, wie viel habe ich davon und nur damit ich beim nächsten Einkauf dann, das ist, also diese Kochdinger, das kann ich mir tatsächlich mal vorstellen, mir das nochmal anzugucken, aber wirklich einen ERP für meinen Haushalt fand ich jetzt einfach ein bisschen Overkill.
Ja, die Frage ist jetzt, kann ich da meinen Supermarktplan hinterlegen?
Ich glaube, das geht da tatsächlich.
Auch.
Das kann ich mir vorstellen, ja.
Okay, alles klar. Ich suchte
also
Speiseplan,
Grocery, da ging, die haben auch irgendwie eine Android-App und sowas. Also da.
Ja, die haben einige Sachen. Die haben so eine Desktop-App, was wahrscheinlich dann nur so ein Browser ist quasi, der nichts anderes anzeigen kann.
Ich glaube, das Problem mit so einem ERP für Dinge, die du verbrauchst, ist halt, irgendjemand muss das pflegen.
Ja,
und genau. Idealerweise würde sich das automatisch pflegen, aber das geht halt irgendwie nicht und das heißt, du musst irgendwie von
außer
Hand.
Außer mit dem Kühlschrank.
Ja.
Ja, der Kreis schließt sich ja an der Stelle, wo du nur Dinge aus dem, Rezepte aus dem Ding kochst. Dann kann das ja nachvollziehen, was du verbraucht hast, auf der einen Seite.
Ja, aber
auf der anderen Seite aber, ja. Du musst es deine Kassenbons einlesen können, ja, damit es weiß, was
Markus,
du gekauft hast.
Markus,
Erzähl mir mehr.
Erzähl mir mehr, wenn du nur Dinge aus deinem Kühlschrank nimmst, wenn du ein Rezept aus deiner Rezepte-Ding kochst.
Ja, wann denn sonst?
Ich kann mir das so gut vorstellen, so in der Nacht. Kommt der Markus zu seinem Kühlschrank, schreit er an, gib mir ein Stück Butter. Ja. Dann isst er das aber, bevor er das machen kann, muss er erst mal ein Rezept, ein Stück Butter in seine Rezepte-Datenbank einfliegen, damit das auch abgerechnet werden kann.
Wählen Sie bitte erst Ihr Rezept aus.
Ja.
Ein Stück Käse. So, du kannst nicht hier ein Käsebrot machen. Wir haben andere Brote gerade schon hinterlegt, aber du kannst nicht einfach ein Brot mit Käse machen. Da muss Butter mit drauf, damit das hier von Management-System abgerechnet werden kann.
Ja, also
eine Scheibe Käse, Rezept. Ja. Chef. Sorry. Nee, erzähl weiter, ich bin dabei.
Ja, nee, weiß ich nicht. Aber ja, eben, dieses Rezepte-Ding, das kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass du halt so deine Rezepte irgendwo alles sammeln willst. Das, was man halt früher irgendwie sich kopiert hat und dann irgendwie einen Ordner abgelegt hat oder so, halt digital.
Ja. Ja, warum nicht? Aber das, ja, ich glaube, das geht auf jeden Fall mit diesem Nextcloud-Ding auch.
Genau, das sicher, dieses Nextcloud-Ding ist sicher simpel. Was auch simpel ist, was ich noch gefunden habe, ist dieses Showdown. Was irgendwie, du legst sie da in Markdown-Files an und dann ist es halt ein Customized Jekyll, also dieses Static Site Generator. Und dann generiert sie da halt eine HTML draus. Und ja, also auch super, halt super simpel, so ein bisschen, sieht auch so ähnlich aus wie dieses Nextcloud Cookbook, so ein bisschen, aber halt ohne vermutlich den Editor, also Editor ist dann halt einfach dein Texteditor. Ja. Genau, habe ich auch interessant gefunden. Ich weiß noch nicht, was ich davon jetzt wirklich noch ausprobieren will.
Na, alle. Und dann alle. Erzählst du uns, welche ja, am besten war.
Ja.
Keine Frage.
Keine Zeit.
Ah.
Dieses Mealy wollte ich tatsächlich irgendwie installieren, aber es ist dann wieder gescheitert, dass es irgendwie ein Frontend und Backend und irgendwie Node und keine Ahnung was braucht.
Docker Compose mit irgendwie 5 Komponenten, die da hochgefahren werden.
Genau, und Docker läuft wie nicht so gut auf meinen BSDs. Und dann habe ich die Lust schon wieder verloren, das zu machen. Aber, und auch da ist halt irgendwie noch so, da noch Beta-Software dran steht.
Ja, Angst.
Ja.
Ein bisschen Beta? Angst. Mittlerweile machen wir doch alles. Also, ja, naja, gut.
Ja. Wir fahren alles mit Pre-Alpha, stimmt.
Ja, genau. Pre-Alpha. Also eigentlich schreibt man auch überhaupt nichts mehr dran. Also
ist nicht Gmail immer noch Beta oder so? Oder das war es doch irgendwie vor ein paar Jahren noch.
Ja. Es hat einfach keine Version, das ist scheißegal. Es ist immer Production ready.
Ja. Aber dieses Tandoor sieht so ein bisschen ähnlich aus, aber halt, die sind schon ein bisschen weiter. Mal schauen, wie ekelhaft das ist. Ich sehe hier, braucht Postgres schon wieder mal so.
Ja. Wie gesagt, bei dem Nextcloud kann man dann halt, das kann man einfach als Plugin quasi haben und ausprobieren, aber ich weiß nicht genau.
Es scheitert an meinem Projekt, dass ich mir mal eine Nextcloud klicken muss, aber ja.
Aber du kannst ja jetzt quasi einfach den Ingo anhubeln.
Ja, korrekt.
Dass ich das dazu installiere, ja, kann ich mir schon vorstellen. Ja.
Also wie gesagt, das ist sehr easy, weil dann hast du es quasi einfach und es sieht ganz nett aus. Du hast da quasi die Rezepte, du kannst Sachen importieren, du kannst sie editieren und vielleicht reicht dir das einfach schon. Einfach nur, um einen Überblick zu bekommen, was du so essen könntest.
Genau, und dann halt, wenn du irgendwie ein Rezept rausgesucht hast, dass du gleich die Liste siehst mit Dingen, die du kaufen musst.
Ja.
wo du kurz drüber schauen kannst, habe ich schon, brauche ich noch.
Ja, genau. Du kannst quasi an dieses Rezept, kannst du auch quasi sagen, ob du es schon hast oder nicht. Also kannst du einfach so ein Häkchen dran machen, wenn du jetzt quasi das nicht separat verwalten möchtest. Das geht irgendwie. Ja. Vielleicht reicht es einfach.
Voll. Es wäre vielleicht auch ein Grund, mal mir eine Nextcloud aufzusetzen. Das endlich mal, weil es gibt so viele gute Plugins.
Ja, einfach zum Testen und Nextcloud zu haben, ist besser als einen Nextcloud zu brauchen.
Genau.
Also ich meine, hier bei diesem Nextcloud Cookbook steht noch groß, we are limited on resources, we're still working out how to make this app function the best it can, there will be regressions and bugs.
Keine Ahnung, das ist aber schon seit Ewigkeiten so. Das gibt es ja schon seit Nextcloud 14.
Ja.
Oder noch früher.
Und ich meine, es speichert das Zeug irgendwie in einem JSON-File.
Ja, ist richtig.
Deshalb.
Okay, ich klicke mal das an und wenn es nicht die Nextcloud total instabil macht, dann.
Nee, das macht gar nichts. Also das macht quasi, das macht auch kein Hintergrundzeug oder so, sondern es ist wirklich nur so ein Anzeigeteili quasi für JSON.
Okay.
Und von daher passt es. Das macht nichts Schlimmes, würde ich jetzt sagen. Und ich habe das, wie gesagt, bei mir in der Nextcloud schon seit einigen Versionen. Also da, wo es noch OwnCloud hieß, ich glaube, da hatte ich es sogar schon. Okay. Das ist schon ein bisschen länger.
I see.
Ja, also das geht klar. Wie gesagt, es macht auch nichts. Es macht jetzt nicht irgendwie, startet keine Docker-Container, so ein Quatsch.
Okay. Ja. Gut, dann, ja. Also Felix hat die Aufgabe, die alle durchzuprobieren und das Beste dann nochmal vorzustellen in ein paar Wochen. Mhm. Und danke, wenn Felix. Ihr noch andere Ideen habt da draußen, könnt ihr uns die natürlich gerne in die Kommentare packen. Also wenn es da noch irgendwelche Programme in die Richtung gibt, die wir jetzt vergessen haben, die der Felix auch noch alle ausprobieren muss natürlich.
Genau, alle werde ich auch.
Dann können wir jetzt rumheulen, oder? Und endlich mal wieder was von der Seele flennen, weil Mimimi der Woche.
Also, Cloud Init. Kennt ihr Cloud Init?
Ja.
Nee.
Also Cloud Init ist eigentlich ganz cool. Du kannst so Konfigurationen providen. Also du hast irgendwie so deine VM in deinem, weiß ich nicht, auf Azure oder auf diesem AWS oder irgendwo.
Und es, oder auf deinem Proxmox. Kannst du es dir auch irgendwie selber geklickt haben, ja.
Genau, spielt absolut keine Rolle. Du hast halt irgend so ein, ich glaube, Cloud Init ist mittlerweile nicht mal mehr nur Linux. Ich glaube, das geht auch mit Windows oder so, keine Ahnung. Weiß ich nicht, auf jeden Fall, wenn du ein Linux hast, hast du dann halt so ein Cloud Init drin und dann kannst du beim ersten Booten, nimmt er diese Config, die du ihm gibst und dann kann er dir User anlegen. Also im Prinzip ein Ansible für einen First Boot. Kannst du im Prinzip halt programmatisch zum Beispiel vom Template dann halt verschiedene Instanzen bauen und da zum Beispiel dein SSH-Key hinterlegen und deinen Default-User und Service installieren und was weiß ich.
Also quasi, weiß nicht, ist es Terraform oder ist es noch was anderes?
Nee, ist nicht Terraform, ist was anderes. Aber ich muss gerade überlegen, was der große, also
Terraform, und das um Terraform dann noch quasi zu benutzen.
Nee.
Das gibt so viele Technologien, irgendwie, die alle irgendwie so ähnlich sich anhören, was sie machen. Aber.
Also Terraform ist halt eigentlich eher, um dann State zu managen. Okay. Und Cloud Init ist mehr so One-Shot.
Das erste Mal reparieren und dann
läuft's. Genau, das erste Mal setzt du irgendwas in irgendeinem State auf und that's it, das ist dein State. Du musst ja irgendwie auf deine VM kommen, zum Beispiel. Das ist ein Weg, um zum Beispiel dein SSH-Key zu injecten und dann machst du ein Terraform drauf, wo du dann irgendwie dein Nginx installierst und deine App deployst und was weiß ich. Und dafür managst
also
du
Terraform
das.
Terraform kann wohl Cloud Init mit verwenden als Provisionierungsdingens.
Okay, genau.
Ja, alles kann mittlerweile Cloud Init.
Alles kann alles.
Okay. Also
genau. Cloud Init ist super weit verbreitet, ist irgendwie auch super vielen Dingen drin. Und ich wollte halt so ein paar Ubuntu 18.04, weil da läuft ja LTS-Support dann bald irgendwann mal aus. Wollte ich halt mal updaten auf so ein 22.04 oder so. Und dann musste ich neue Images bauen. Und in diesen 22.04 Images, die habe ich dann gebaut und dann habe ich so ein vSphere, wo die dann drin laufen. Und irgendwie, ich habe keine Ahnung, aber irgendwie kommen dieser Cloud-Init-State, den ich da provide, kommt halt nicht in die VM. Das heißt, mein User und mein SSH-Key wird halt nicht geaddet und dann kann ich da nicht auf mich auf die VM connecten. Und ich habe keine Ahnung, wo das Problem ist. Ich habe keine Ahnung, wo man das richtig debuggt. Ich habe irgendwie so einen Stack Overflow-Post gefunden, der irgendwie gesagt hat, ja, man muss hier irgendwelche Default-Files, die Ubuntu wohl shippt, verändern und anpassen und dann geht das, aber ich habe das irgendwie gemacht, bei mir hat es gar nicht funktioniert und es ist einfach, ist einfach alles kaputt.
Okay, also ich habe dieses Cloud-Init, wir haben das einmal auf OpenStack verwendet, das hat funktioniert. War das eine 20er-Version? Ich glaube schon.
Ja, die 20er funktioniert auch. 18.04 funktioniert, 20.04 funktioniert, 22.04 funktioniert nicht.
Okay, niemals updaten, das ist das Problem.
Ja, okay, 22.04 habe ich tatsächlich nicht probiert. Wir haben 20.04 noch, ja.
Ja. Also, wenn ich das jetzt schon anfasse, dann würde ich schon gerne auf 22.04 gehen und dann erst in 3 Jahren wieder was machen und nicht auf 20.04 gehen und in einem Jahr schon wieder irgendwie fast was machen zu müssen.
Dann mach das mal, sag Bescheid, wenn es geht, dann fasse ich es vorher nicht an.
Ich weiß nicht, also irgendwie, ich weiß auch nicht, ob das irgendwie einfach ein Problem mit vSphere ist.
Ja, das wird, also VMware ist definitiv auch dein Problem, ja.
Genau,
das,
also
sollte
das
da auch mal weg.
Teil von, also, ja. Yeah, nee, du hast recht, das sollte weg.
Ja.
Ich möchte
genau. Vielleicht ist das Problem und dann löst sich das Problem einfach.
Das Problem ist, das werde ich nicht los. Also ich meine, ich habe halt niemand, der, also ich, Leute maintain das jetzt, halt dieses ESXi vSphere-Scheiß. Und es funktioniert halt stabil.
Ja, genau. Und wenn es kaputt geht, dann hast du jemanden, der es reparieren kann.
Genau. Und da gibt es Leute, die das maintainen, die das updaten, da irgendwie dazu schauen, da irgendwie Hardware, was weiß ich. Mhm. Ich meine, ich kann mir jetzt natürlich selber einen OpenStack aufsetzen, aber dann bin ich...
Nee, dann hast du ein neues Problem, ja.
Genau, dann habe ich andere Probleme. Und ich glaube, es ist einfacher herauszufinden, wie ich dieses Image zusammenbasteln muss, dass das mit Cloud Init wieder funktioniert, als irgendwie eine andere Hosting-Plattform auf die Beine zu stellen, die dann nicht maintained ist, die ich dann selber maintainen müsste.
Ja.
Ja, das Problem ist einfach, ich habe noch absolut keine Ahnung, wo mein Problem ist, ob das nicht richtig in die VM gegeben wird, dieser State, ob der dann nicht ausgeführt wird. Keine Ahnung.
Das kannst du ja da einfach deinen ESX-Leuten sagen. Hier sagst du, es funktioniert nicht. Keine Ahnung, was damit kaputt ist.
Ja, das Problem ist halt...
Mal nachschauen, ob ihre ESX Magic Sparkles das reparieren können.
Ja, das macht... Ja.
Einfach quasi jemand anders anhubeln, zu versuchen, das Problem zu lösen.
Ja. Ja, vielleicht muss ich mir da mal raussuchen, wer da... Aber eigentlich, es kann nicht so schwierig sein, glaube ich.
Ja, aber das Problem ist quasi alles, was so tief ist, was quasi solche Bootstrapping-Sachen macht, ist nie Spaß.
Ja,
und es dauert immer lange und das ist immer Suck.
Ja, es ist einfach doof zu debuggen.
Zu debuggen suckt es, damit zu arbeiten suckt, es dauert alles ewig lange, kein Spaß. Deswegen versucht das abzugeben.
Korrekt, das ist eine gute Idee, ich glaube, ich gebe es ab.
Vielleicht hast du irgendwie einen Prakti oder so.
Jo, Mekfu, was machst du so nächste Woche? Ja. Ich würde da gerne was Ingo? Abgeben.
Ja, aha.
Ingo wollte es nochmal ausprobieren, hat er gesagt, ja.
Naja, nee, ich bin gerade ständig beim Arzt, ich kann nicht.
Ah. Wie, du kannst bis beim Arzt?
Hat er den Fax geschickt?
Hast du da irgendwelche Aufgaben? Also musst du da irgendwie Computer reparieren oder so?
Nee. Ich war tatsächlich mal beim Arzt, das erste Mal seit langer Zeit wurde ich geröntgt. Ich glaube, ich habe über 10 Jahre, ja, mindestens.
Also gehst du nicht zum Zahnarzt?
15. Doch, zum Zahnarzt schon, aber da werde ich auch nicht geröntgt.
Nicht?
Nee, beim Zahnarzt wird man nur geröntgt, wenn der einen Verdacht darauf hat, dass an deiner Wurzel irgendwas nicht stimmt, oder?
Nee, auch für
Also ab und zu guckte man nach.
Ja, ab und zu so alle.
Dann nur in der Schweiz. Also ich werde nicht regelmäßig beim Zahnarzt gerönt. Sorry.
Ja, nicht regelmäßig, aber so alle. Also doch eigentlich schon regelmäßig. Ja, so alle paar Jahre. Macht es halt mal ein Röntgen für die Dinge, die du halt nicht optisch von außen siehst, für Löcher und so.
Ja, das kann ich auch so. Das ist, keine Ahnung. Ist ja auch egal, machen wir weiter.
Naja, das ist nicht der Punkt deiner Geschichte, nehme ich an.
Genau, außer du willst jetzt quasi über Zahnärzte reden.
Nee, ich wollte eigentlich
über das Thema reden. Okay, dein Thema. Was war das? Arzt. Auch Arzt. Aber nicht Zahnarzt.
Ja. Nee, nicht Zahnarzt.
Irgendwas Arzt, Röntgen und dann?
Ja, genau. Ich habe mir Finger wehgetan, wenn man so Handwerker zu Hause passiert, sowas. Musste ich also zum Röntgen nach Hause, muss ich zum Röntgen gehen. Wie gesagt, war ich seit x Jahren nicht. Habe ich gedacht, naja, das ist ja alles, es ist ja alles machbar wahrscheinlich.
Und er hat gesagt, damit kommen sie jetzt erst her.
Finger ab.
Genau, das muss amputiert werden.
Ja, nee, ich war auf der einen Seite, war ich erstaunt, dass man, habe ich da 20 Minuten oder sowas gewartet und dann abgeröntgt, zack, dann noch irgendwie nochmal 3 Minuten Platz genommen und dann hieß es ja, sie können nach Hause gehen und mich hatte ja mein Hausarzt dahin überwiesen, habe ich gedacht, aha, okay, ja, naja, gut, dann werden die das ja wahrscheinlich irgendwie digital austauschen und das alles schick.
Das ist ein bisschen naiv, Ingo, ne? Das merkst du selber jetzt, wenn du das so erzählst.
Ich habe gedacht, wir haben doch diese digitale Arztinfrastruktur, da, wo wir die ganze Zeit drüber geredet haben, dass sie diese Konnektoren austauschen müssen, weil sie alle zu doof sind. Hätte ja sein können, weißt du, dass sie es schaffen in diesen 10 Jahren, in denen ich jetzt nicht röntgen war, dass das von dem einen Arzt zum anderen Arzt irgendwie digital geht. Und ich meine, sie haben es ja auch digital hingekriegt, aber was passiert ist, sie haben es gefaxt. Ja? Also ich war ja schon erstaunt, dass das tatsächlich beim anderen Arzt gelandet ist. Und ich habe gedacht, naja, was weiß ich, schreiben die sich eine E-Mail, tauschen das über ihr System da auf. Was sehe ich? Nee, das ist gefaxt und kriegt dann schön Eingangsstempel mit Fax. Und ich habe gedacht, meine Güte, wo sind wir eigentlich gelandet?
Deutschland.
Wie funktioniert dieses Land überhaupt noch? Also es ist, also Faxe, da ich ja letztes Mal schon mit Faxen zu tun hatte, ich verstehe, ich bin einfach fertig. Ich bin von diesem Deutschland einfach fertig.
Naja, ich finde, langsam könntest du dich als Faxexperten bezeichnen.
Ja. Ingo hat die Faxe dicke. Was?
Ja. Also es ist...
Ingo macht Faxen.
Es ist so traurig. Ich hab gedacht, wir haben das alles schon längst hinter uns gelassen und wir sind schon viel weiter. Und dann passiert mir sowas. Wie gesagt,
aber
der erste Eindruck war
nicht weiter.
Nee, der erste Eindruck war super, ja. Du gehst da hin, okay, du kriegst nicht mehr irgendwie irgendwas ausgedruckt, ist papierlos und dann kommst du nächsten Tag zu deinem Arzt und dann siehst du, dass sie das gefaxt haben und du denkst nur, es kann einfach alles nicht wahr sein. Also,
aber es ist wahr.
Ja, so ist die Realität. Und es tat mir nicht nur der Finger weh, der mir sowieso weh tat, sondern einfach viel, viel mehr noch. Das ist mein Mimimi der Woche. Also dann schmeißt doch diese ganzen Konnektoren einfach weg und sagt, brauchen wir nicht, kriegen wir sowieso nicht hin.
Wir schicken aber den Fax.
Wir schicken einen Fax, hat die letzten 20 Jahre funktioniert wahrscheinlich die nächsten 20 noch. Also es ist eine Katastrophe. So, das war mal Mimimi.
Ja.
Faxe.
Das sehe ich, das ist einfach. Ne, will man nicht.
Es ginge so viel. Hm. Und die haben alle diese blöden Konnektoren und könnten alle irgendwie miteinander reden und sie tun es einfach nicht. Ja. Gut. Dann heulen wir jetzt noch über HTTP2, oder?
Genau.
Ja, erzähl doch mal was.
Genau, Ingo wollte ja die letzte Sendung releasen und dann ist es einfach nicht gegangen. Ich habe jetzt mal reingeschaut und seems like das Problem ist ein Stream-Error in der im HTTP2-Framing-Layer.
Gesundheit.
Wer kennt das nicht? Das Problem.
Alle. Genau. Ja, ich war gerade beim Arzt. Was haben Sie denn? Ja, ich habe ein Problem im HTTP2 Framing Layer.
Ja. Also ja, da war vorher erst einer da. Das geht wohl gerade rum.
Ja, das Problem ist so ein bisschen, ich weiß nicht, was das heißt. Problem 1.
Das könnte ein Problem sein, ja.
Sag doch mal einen Arzt.
Ja. Via Fax oder kann ich da auch mal einen Fax rufen?
Frag doch mal den Webserver per Fax an, genau.
Ja. Ich glaube nicht, dass irgendjemand HTTP2 macht bei uns. Also weder.
Also wenn, dann nur aus Versehen, würde ich sagen.
Ja, weil hier Nginx standardmäßig, glaube ich, kein HTTP2 macht. Hier, was benutzt du, Ingo? Dieses alte
Apache.
Der macht doch auch einfach standardmäßig nicht HTTP2, außer der Ingo hat mal was reingebastelt.
Nee.
Das aber, also es.
Können die beide aber. Also wie gesagt, bei Nginx ist es irgendwie nur HTTP2 dazu schreiben und fertig. Bei
aber
Apache
musst halt machen, oder?
Ja, musst halt machen
wahrscheinlich. Ja, keine Ahnung. Also, ich habe das auf so vielen Servern aktiviert, dass ich schon nicht mehr weiß, ob das irgendwie
Standard ist.
Ja, genau.
Ja, keine Ahnung. Es passiert manchmal aktuell, Ingo, wenn's failt, musst du halt auf diesen CIA und dann kannst du dann einfach sagen, retriggern und dann beim zweiten oder beim dritten Mal geht's dann schon.
Ja, supi. Okay. Mhm.
Ich habe ein Issue jetzt mal gemacht. Ich muss mal reinschauen. Eben, ich habe es jetzt mal zumindest so weit gebracht, dass ich sehe, dass das Problem war. Vorher hat man ja nicht mal gesehen, warum das überhaupt failt. Eigentlich machen wir da nur einfach Head-Requests auf alle Audio-Files, um zu schauen, ob die existieren. Und jo. Lokal, wenn ich das lokal ausführe, funktioniert das auch immer. Ich habe das nie zum Failen gebracht, lokal. Ja. Wenn ich das mit GitHub Actions ausführe, dann fällt das gelegentlich. Und zwar eigentlich ziemlich oft, aber halt nicht immer.
Worst kind of errors.
Genau. Und ja, ich muss auch mal schauen bei der Library, die wir benutzen, um HTTP-Requests zu machen, ob sie da eine Idee haben, was das heißt, beziehungsweise unten drunter benutzen die halt irgendwie libcurl. Vielleicht ist das Problem auch da. Was natürlich auch sein kann, ist, dass hier GitHub Actions noch irgendwie so ein Proxy macht, weil diese Runner werden ja nicht direkt im Internet sein. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass da irgendwelche Proxy-Zeug vorne dran läuft, was das Problem dann hat, was dann halt vielleicht HTTP2 macht, weiß man alles nicht so genau. Und darum mein Mimi, wenn da jemand Ahnung von hat, ich habe das Issue verlinkt, schreibt da mal rein, was also ihr denkt, was mein Problem ist.
Also wenn du jetzt quasi auf curl-http2 downloadbinärgewitter.de machst, dann macht er das schon irgendwie, da passiert irgendwas auf jeden Fall. Ich habe keine Ahnung, wie das genau funktioniert, aber Kohl sagt dann auf jeden Fall, dass er irgendwie HTTP2 sprechen mag. Vielleicht. Kann das jetzt nicht so richtig gut erkennen, aber das sieht so aus.
Mhm.
Jetzt guck mal, wer das quasi verbricht hier, DL2.
Das würde heißen, dass unsere Download-Server tatsächlich einer oder vielleicht beide HTTP2 machen.
Ja. Und genau. Ja. Das wäre jetzt aber quasi so eins.
Grundsätzlich,
aber trotzdem muss ja funktionieren, ja.
Das sollte ja grundsätzlich auch kein Problem sein, wenn der HTTP2 macht, dann macht er halt HTTP2. Also ist ja, also kann ja auch mit HTTP2 einen Head-Request machen. Das erklärt ja dann nicht, klar, warum dieser Fehler kommt. Aber ja.
Genau.
Schwierig. Ja. Schwierig.
Schwierig. Also ich drücke jetzt immer so auf Retrial, bis es geht und
genau.
Vielleicht hat ja noch jemand eine zündende Idee.
Kann man nicht einfach dieses Ding, kann man nicht einfach den Test retryen, bis es funktioniert, so 5, 6, 7, 10 Mal?
Ja, also ich schaue da sicher mal rein und ja, wenn ich da nicht herausfinde, wie wir das richtig fixen, baue ich da einfach
Retry. Das ist ein ganz schönes Anti-Pattern.
Ja, ja, eben. Darum, also einerseits hatte ich noch keine Zeit, andererseits genau,
das zieht sich durch diese Sendung, dass du keine Zeit hast. Was machst du denn mit deiner Zeit, um Gottes Willen? Er hat Geld dafür.
Er lebt in der Schweiz.
Ich gesagt.
Ja. Er lebt in der Schweiz. Da gibt es ein Zeitmonopol. Und deswegen hat der Felix keine Zeit.
Ja. Genau.
Hier Podcasten zum Beispiel.
Ja, keine Zeit. Ja, letztes hattest du auch keine Zeit für uns.
Ja, das stimmt. Das tut mir leid.
Das werden wir die Jahre vorhalten.
Da musste ich Sushi essen gehen. Das tut mir wirklich so traurig.
Kannst du das überhaupt machen ohne Zeit?
Ja.
Kannst du noch irgendwas anderes machen außer arbeiten?
Ja, eben. Sushi essen, podcasten.
Wahrscheinlich ist es ein bisschen...
Na gut. Aber das ist ungefähr, was ich machen kann. Viel mehr geht nicht, leider.
Ab und zu kannst du auch noch was lesen. Kommen wir zu unserer nächsten Kategorie, Lesefu. Wer hat was gelesen? Also der Felix auf jeden Fall. Und der andere Felix auch. Eigentlich nur die zwei Felixe. Nur
Felix.
Wir können nichts lesen. Oh, Markus,
wir können nicht lesen.
Ja, das stimmt, ich glaube, ich kann was von unten nach oben ziehen, weil eigentlich das ist sozusagen auch gelesen.
Mhm. Gut, okay.
Okay, alles klar.
Ja, schön.
Nöd.
Mhm. Na dann.
Okay, also ich habe hier einen wunderbaren Lesefu von 2016. Und zwar, es ist quasi nur ein Reminder. Und zwar, be careful with Pythons new style string format. Also new style string format ist quasi dort F-Strings. Beziehungsweise halt Punkt Format, genau. Also F-Strings ist quasi das gleiche Problem, aber Punkt Format das gleiche. Wenn ihr quasi von irgendwelchen externen Quellen Sachen nehmt und die quasi als Code verwendet, was dann quasi F-Strings auch sind und Punkt Format auch ist, dann müsst ihr darauf aufpassen, genauso wie mit eurer Logging-Library, wenn ihr da quasi Sachen übernehmt, die ein externes System einspielen kann, dann müsst ihr darauf aufpassen. Das heißt, habt ihr jetzt quasi irgendeinen Text und ihr macht da einen F-String drauf, dann kann das sein, dass alles explodiert, wenn ihr Punktformat verwendet.
Ups.
Nice. Ja,
also, genau. Durchlesen, aufpassen.
Genau.
Auch aufpassen, wenn man was... Wenn man was mit Strom macht, dann muss man... Warum guckt man jetzt Videos, wenn man Strom sparen will?
Das geht, ist quasi konträr zueinander, stimmt.
Ja, eigentlich.
Sollte man lieber keine Videos schauen und Strom
zu sparen?
Ja. Kannst du natürlich auch. Aber ich habe hier als Lesefu hier Power Usage Trackdown Strom sparen durch Hinschauen gepickt, was ein Talk ist von Michael Stapelberg, das ist der Typ, der i3 geschrieben hat. Und was war das andere, was man von ihm vielleicht kennt? Dieses Go Crazy. Auf jeden Fall hat er letztens so einen kleinen Talk gegeben, ist auch nicht super lang, und er zeigt einfach so sein Setup und wie er halt so Strom trackt und was er halt so herausgefunden hat. Und er hat natürlich, wie man das als guter Nerd macht, dann halt so in sein Grafana gepackt und so diese Daten und zeigt da so ein paar Beispiele, wo man irgendwie Strom sparen kann und so ein paar Ideen.
Wie misst er jetzt quasi den Strom? Mit einem Shell EM3 oder was?
Genau.
Also das ist aber schon ein bisschen blöd, weil du musst ja quasi direkt ein Kabel dran. Hat der da nicht irgendwie so ein, also er hat keinen smarten Stromzähler oder sowas, wo man dann einfach quasi nur dranhalten muss mit einer LED, weil das ist ja quasi, ich verlinke das mal hier, das gibt es nämlich auch noch.
Genau, er hat hier irgendwie so ein Shelly EM3 Messgerät, was dann halt irgendwie die einzelnen Phasen misst, und das muss dann aber auch irgendwie connected sein, so wie ich das verstanden habe.
Ja, klar.
Genau, er zeigt aber auch irgendwie, also du kannst ja auch diese Steckdosen und so. Und sein hauptsächlicher Punkt, den er halt hier argumentiert, ist, dass durch das Visualisieren und Draufschauen, das halt dir hilft, Strom zu sparen.
Also einfach nur, weil du die Graphen hast, fühlst du dich dann schlecht und machst irgendeinen Strom aus? Oder
ja,
was?
Nee, aber du hast halt die Awareness von, oh, dieses Gerät braucht super viel Strom im Standby zum Beispiel. Und eigentlich brauchst du es gar nicht. Eigentlich brauchst du dieses Gerät nur einmal in der Woche und du könntest da einfach so eine Steckerleiste hinmachen und das ganz ausmachen. Aber dir ist gar nicht bewusst, dass es so viel Strom braucht. Auch irgendwie, sein Beispiel, was er bringt, ist zum Beispiel Displays. Sein eines Display braucht halt irgendwie super viel Strom, weil es halt nicht in diesen, also man würde ja erwarten, so ein Display, wenn da kein Signal mehr kommt, sollte das ja irgendwie nicht mehr als ein Watt oder so brauchen.
Doch, 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 doch. Das braucht ganz schön viel. Ist auch beim Fernseher so, selbst wenn der komplett dunkel ist. Manchmal vergessen die Kinder, den auszumachen. Und man sieht es erst auf dem ersten Moment gar nicht. Das Ding frisst ganz schön viel Strom, auch wenn es einfach nur schwarz ist.
Genau.
Das befeuert halt den ganzen Screen die ganze Zeit, ja.
Ja, also was heißt bevor? Also ja, das müsste ja aber, wenn kein Signal mehr kommt, muss es ja den Constant Screen, also könntest du ja,
ja, so, aber super so intelligent müsste es sein. So per Default hält er halt das ganze Ding unter Strom, auch wenn kein Signal kommt.
Ja. Also es kommt halt drauf an. Es kommt halt auf deinen Monitor drauf an. Nicht alle Monitore.
Ja, wenn der Eigenintelligenz hat, merkt er das ja dann.
Genau. Es gibt halt Monitore, die sind schlau genug und die halten halt nur dieses so, ich warte jetzt auf ein Signal und so halt so ein bisschen brauchst du halt, um zu merken, so, ah, neues Signal und jetzt muss ich wieder alles anmachen. Aber das kommt halt echt auf dein Display drauf an. Und dann, wenn du Pech hast, verbrennt dein Display halt irgendwie so 30, 40 Watt, obwohl kein Signal mehr kommt. Und das sind schon Dinge, wenn du das halt siehst, dann hast du zumindest die Awareness und dann weißt du, ah, müsste ich halt mal vielleicht was machen oder ich stelle halt mein Display aus, wenn ich es nicht mehr brauche. Was ja irgendwie so ein Handgriff ist.
Ja, aber letztendlich ein Pattern, was Menschen überall an den Tag legen. Sobald du dich mit deiner Materie beschäftigst, achtest du auf die Details und erzielst dadurch einen Effekt. Also das ist ja genauso mit der Geschichte, dass Vegetarier ja oft viel gesünder zu sein scheinen oder sie sich einfach gesünder ernähren als andere Leute. Und das ist aber einfach durch das damit beschäftigen, was esse ich oder was möchte ich essen und was möchte ich nicht essen, dadurch ist man viel kritischer dem gegenüber, was man zu sich nimmt. Und genauso Leute, die Sport machen, die einfach, wenn du dich mit der Materie beschäftigst, steckst du viel tiefer drin. Also dieser Mechanismus, der funktioniert ja in allen Bereichen. Mhm. Drauf gucken, um positiven Effekt zu erzielen. Ja.
Sehr schön. Sollten wir jetzt alle machen. Drauf gucken. Genau.
Ich kann das im Übrigen bestätigen, seitdem ich hier mich darum kümmere, ob die Solaranlage genug Strom produziert, um mich durch den Tag zu bringen. Bin ich auch viel kritischer geworden, wo denn hier was läuft und warum das Haus schon wieder...
Damit deine Solaranlage das schafft quasi.
Ja, genau.
Genau, wir haben auch so ein Dashboard hängen, wo immer draufsteht, wie viel Strom wir gerade produzieren, wie viel verbraucht wird und manchmal denke ich auch, was macht das Haus schon wieder? Wo kann ich was abschalten?
Ja, okay, was das erlaube, heißt, eigentlich haben wir dann quasi einen Use Case gefunden. Wir haben ja letztes Mal ein bisschen nachgesucht und ich habe danach gesucht, warum braucht man nur Graphen, um Graphen zu haben. Aber wenn quasi das mit der Materie auseinandersetzen und damit reinspielt, dann wäre das ja schon so ein Punkt, den man sich da überlegen kann. Also quasi Graphen da zu haben, damit man sich quasi Gedanken macht darüber, was gerade passiert.
Um das Bewusstsein zu schaffen, genau.
Ja, naja, ist doch schön.
So, Bewusstsein muss man auch haben für Containers from scratch. Da ist noch ein Tippfehler. Da steht Contains.
Genau, also quasi bewusst. Es ist ganz schön, wenn man sich bewusst ist, was eigentlich ein Container ist und was quasi, wie das nicht nur so quasi als Dockerfile funktioniert, sondern was quasi so ein Container ausmacht. Und da gibt es quasi ein Lesefu Containers from scratch und der beschreibt so ein beschreibt so ein bisschen, wie ein Container funktioniert, ist von 2017 auch, also schon ein bisschen älter, beschreibt so, was quasi drin ist, wie Namespaces funktionieren, welche Probleme eigentlich gelöst werden durch die Container und das quasi nacheinander, indem man halt vom Change Root quasi, vom ersten Change Root anfängt und dann quasi am Ende ja, alle Capabilities zusammenfasst und das aufzeigt, was ein Container ausmacht.
Okay.
Also, dass es quasi nicht nur ein Change Root ist, sondern dass da halt schon ein paar andere Sachen noch mit dazukommen. Das war quasi passend zu einem Artikel, der auf Hacker News war, wo jemand gemeint hat, dass Container eigentlich nur Change Root mit einer besseren PR-Abteilung sind. Aber es ist halt noch ein bisschen mehr.
Schon ein bisschen mehr, aber
ja, genau.
Wenn du C-Group sagst, hier lustiger Bug, wenn du LXD-Container machst, sind das ja auch und drunter halt auch ein C-Root und C-Groups und Capabilities und was weiß ich, wie halt alle anderen Container auch. Und wenn du die wieder weglöschst, gibt es irgendwie ein, ich glaube, es ist ein Delete oder so. Und wenn du da sagst Force,
heißt das, dass er die C-Groups nicht richtig aufräumt.
Da, da, da.
Und was der Effekt davon ist, in jeder von dieser C-Group ist das halt, ist dann halt ein bisschen von deinem Memory gebindet. Und das siehst du halt aber nicht so wirklich, weil diese C-Groups, du siehst die halt nur, wenn du, ja, du siehst die nicht in den normalen Tools, die normalen Memory-Tools und so für Linux, also ein Free oder so, zeigt dir das nicht wirklich an. Das sagt dir halt nur
okay,
so.
Witzig. Also das ist quasi versteckt verloren.
Genau, es ist halt so versteckt, weil es halt in der C-Group.
Ja.
Und ja.
Wenn man das oft genug macht, dann macht das ein Problem quasi.
Ja, wenn man das oft genug macht, ist sie irgendwie wie Memory voll von deinem Computer.
Ohne dass was läuft. Okay.
Ohne dass du wirklich siehst, warum das so ist. Und dann ist es vielleicht in deinen C-Groups. Einfach so.
Genau, und der Trick ist quasi neu starten.
Der Trick ist neu starten oder halt dieses Delete ohne Force zu machen. Und wenn du es ohne Force machst, dann geht's auch. Aber das Interessante ist halt dieses, es gibt halt so eine Python-Library, die PyLXD heißt. Und in PyLXD ist dieses Force-Flag halt by Default gesetzt. Warum auch immer und was auch immer Force in diesem Kontext dann genau heißt, das steht halt nicht so genau in der Doku.
Spannend.
Schwierig. Computer kaputt, immer.
Ja, und weil Computer immer kaputt sind, deswegen sollte man das mit dem Electric Voting auch nicht machen. Stimmt's?
Genau. Das ist einer der Gründe und dann gibt es ganz viele andere Gründe. Ich habe das hier als Reminder, weil ich habe das letztens wieder mal geschaut. Es gibt hier dieses Why Electronic Voting is a Bad Idea. Weil es halt immer noch Leute gibt, die irgendwie glauben so, hier Abstimmungen, Wahlen mit Computern zu machen, wäre voll gut. Nee, ist nicht. Ist halt, und es ist halt kein gelöstes Problem, es ist auch kein Problem, was du mit mehr Technik lösen kannst. Ist halt,
warum nicht?
Weil du so Dinge haben willst, wie sollte halt schwierig sein, das zu manipulieren und sollte halt frei sein und es sollte anonym sein. Also niemand, also es sollte nicht möglich sein, dass ich dich unter Druck setzen kann und kontrollieren kann, was du gewählt hast. Und irgendwas von diesen Dingen verlierst du halt immer, wenn du das mit Computern machst. Und du musst halt irgendwie immer relativ wenig Leuten vertrauen, dass sie das richtig machen. Und das ist halt so ein inhärentes Problem. Und mit Papierwahlen hast du halt so ein Scalability-Problem, wenn du da betrügen willst. Weil, ja, du musst halt ganz viele Leute müssen involviert sein. Und dann ist es wie so ein demokratischer Prozess. Also wenn du genug Leute davon überzeugen kannst, dass sie betrügen, dann, ist halt irgendwie
vielleicht bist du die Mehrheit. Dann.
Genau, dann bist du irgendwie die Mehrheit und dann kannst du im Prinzip auch einfach die Leute direkt wählen. Also, das so. Da musst du nicht mehr betrügen. Das ist halt dann, wie Demokratie funktioniert.
Mhm. Ja, okay.
Genau,
schlechte Ideen. Ich habe hier quasi auch noch ein Video verlinkt, das ist relativ frisch, deswegen passt es ganz gut. Und zwar, warum schießen wir unseren ganzen Atommüll nicht einfach ins All? das ist auch so eine Idee, die immer wieder hochkommt.
Und einfach in die Sonne schießen, genau.
Genau, da gibt es quasi jetzt ein Video von kurz gesagt, warum das keine gute Idee ist und warum das auf jeden Fall überhaupt gar keine gute Idee ist und warum es quasi die schlimmste Idee ist, die du haben kannst mit deinem Atommüll, was du damit machen kannst. Das ist sehr gut geschrieben. Es gibt zum Beispiel einen Punkt halt auch, warum du es nicht in die Sonne schießt und stellt sich heraus, die Sonne zu treffen, ist erstaunlich schwierig. Ja, auch wenn die ziemlich groß ist, aber
erstmal aus unserer Atmosphäre rauszukriegen ist.
Ja, genau. Das ist das genau noch ein Thema, ja, klar. Und natürlich auch, wie viele Raketen du brauchst und so. Das ist schon sehr gut. Einfach quasi anschauen, geht auch nicht so mega lang. Ist auch sehr, sehr gut gemacht halt. Ja, wie alle kurz gesagt, Videos halt.
Ja.
Okay, klingt gut. Genau. So, dann USB-C, USB A, B, D.
Genau, also. USB-C ist ja quasi, alle Leute lieben USB-C.
Korrekt.
Ja. So schön einfach.
Genau, so schön einfach. Du hast quasi USB-C auf beiden Seiten fertig, ja. Warum gibt es denn jetzt keine Adapter von USB-C nach USB-B oder USB-A? Warum gibt es das nicht? Und die Antwort ist, steht natürlich in der Spezifikation drin, dass es, dass das nicht gehen kann. Und der Artikel beschreibt, warum das tatsächlich ein Problem ist. Nämlich quasi mit USB-C kommen diese ganzen tollen Features mit, wie mehr Strom und keine Ahnung, irgendwelche anderen Sachen. Und wenn man dieses Feature quasi, also dieses Adapter-Feature implementieren würde, so, dann würde man zu irgendwelchen zu irgendwelchen Konfigurationen kommen, die gegebenenfalls irgendwelche anderen Geräte braten. Und das ist natürlich immer nicht so gut. Mhm. Und genau, der Artikel beschreibt es nur ganz kurz. Falls jemand fragen sollte, warum man denn nicht irgendwelche Adapter hat oder USB-C Typ A zu USB-C Typ A, warum es das überhaupt gibt, ist eine andere Frage. aber eigentlich soll es das nicht geben. Ja, laut Spezifikation gibt es USB-C auf beiden Seiten mit dem neuen tollen C-Stecker, aber nicht irgendwelche andere Quatsch. Ja. Und wenn
USB-A
ihr sowas.
USB-A auf USB-A hatte ich auch mal, wo ich mich auch gefragt habe.
Voll behindert. Ja, genau. Wenn jemand dir sowas andrehen will, sagst du nein, danke und gehst einfach weiter.
Nicht beirren lassen.
Oder zurückschicken, wenn du sowas aus Versehen bei Amazon gekauft hast, dann schicken die so ein komisches Kabel mit, dann sagst du nein, danke.
So, lol, nee.
Ich hatte mal so eine Festplatte, die sollte man so anschließen. USB-A auf der einen Seite und USB-A auf der anderen.
Vollkommen nicht.
Okay, dann Chris Voss sagt was.
Ja, genau. Und zwar sagt er Never Split the Difference. Und das ist der Titel von einem Buch, was er geschrieben hat, wo es um Verhandlungstechnik geht. Und ich habe kürzlich ein YouTube-Video mit ihm geschaut, in dem er interviewt wird. Auch über dieses Buch spricht, aber insgesamt sehr viel über Verhandlungstechnik redet. Er selber war, oder wird auch, das Buch wird damit beworben, dass er Chefverhandler bei den New Yorker Einsatzkräften zur Terrorbekämpfung war und eben dann mit Kidnappern und Terroristen verhandelt hat. Und das ist ein sehr kurzweiliges Video, sehr schön anzuschauen. Deswegen packe ich es in den Lesefu.
Habe ich auch mal geschaut. Weiß ich nicht, ob wir es schon mal hatten oder nicht, aber ja, kann ich auch empfehlen. Ist ganz gut.
Und weil ihr schon bei Empfehlungen seid, kommen wir zu unserer letzten Kategorie. Picks, Picks, Picks. Genau. Dann FQ. Wie JQ, bloß besser. Nee, bloß
genau,
anders.
JQ, alle Leute lieben ja JQ. JQ ist ja quasi so ein Tool, mit dem du JSON auseinanderformeln kannst. Und FQ ist das gleiche nur für Binärdateien. Das heißt, du hast zum Beispiel irgendwie so ein PNG und du willst da quasi den Namen oder dieses Format oder sowas rausfummeln, dann kannst du das mit FQ machen. Und das sah auf jeden Fall sehr spannend aus. Ich habe es noch nicht ausprobiert, sah aber sehr gut aus und ist bunt. Genau.
Wie French Docker.
Ich habe irgendwie.
Docker Français.
Was war das?
Sehr gut. Es gibt The French Docker.
Es gibt irgendwie auch ein XXQ oder so für XML. XXQ.
Genau.
Ah. Was habe ich irgendwie?
Und es gibt auch YQ für YAML, aber das macht quasi einfach nur YAML zu JSON.
Alle.
Und,
ja. JQ machen alle.
JQ sehr, sehr gut.
Genau, gibt's alle. Genau. Wenn ihr Docker benutzt, aber euch das viel zu englisch ist.
Oh Gott.
Und ihr findet hier, möchtet gerne alles auf Französisch benutzen, weil, wie wir alle wissen, die Franzosen sind schon auch ein spezielles Völkchen, die irgendwie alles gerne selber übersetzt hätten.
Achten halt auf ihre Sprache.
Die haben doch extra ein Ministerium dafür, das Ministerium der Heimatsprache oder so ähnlich.
Die erfinden für alle Dinge halt ein französisches Wort. Wo andere Sprachen halt hingehen und einfach das Englische benutzen. Und da gibt es jetzt halt Marcel, the French Docker. und da kannst du dann halt, kannst du halt statt irgendwie Docker run, kannst du dann halt irgendwie Marcel benutzen.
Mon Dieu! Mon Dieu. Dann will ich doch lieber in die Java-Bubble.
Tja, dann.
Dann los. Auf geht's.
Dann Bubble in deiner Java.
Ja, die Java-Bubble ist super, weil die hat nämlich jetzt auch eine Seite, in der zusammengetragen wird, wen aus der Java-Bubble man mit welchem, auf welchem Social-Media-Account finden kann. Das Ganze ist entstanden aus diesem Umzug oder diesem Exodus aus Twitter hin zum Fediverse, Mastodon. Und dort sind einfach von ganz vielen Speakern, Java-Champions und an Community-Contributors, also Open-Source-Contributors für die verschiedenen Projekte.
Wer ist denn jetzt gerade der Weltmeister?
Zusammengetragen worden.
Also quasi, wenn du so viele Champions hast, wer ist denn gerade der Weltmeister?
Java-Champions. Es ist ja, diese Java-Champions werden von Oracle ernannt und gepflegt.
Oder es ist mehr so wie Champions League, dass du mal ein Team hast.
Nee, das ist mehr so wie Microsoft MVP, oder?
Genau, das ist so wie ein Microsoft MVP. Ja, so, genau.
Okay. Das sind Java Champions.
Das sind okay, Leute, die die Community pflegen und.
Gibt es auch so Battles oder so?
Nein, sie sind ja schon Champions. Warum sollten sie sich noch battlen?
Ja, was macht dich als Champion aus? Du bist. Oder wirst du dann, bleibst du dann einfach Champion? Was ist, wenn du nichts mehr machst? Champion. Hörst du dann auf, Champion zu sein?
Gibt's du bleibst Champion. Das ist for lifetime. Nee.
Das heißt, einmal Champion, immer Champion.
Champion for life.
Es gibt ja noch die Oracle Aces und bei denen musst du, den Status musst du dir erhalten, den kriegst du nur begrenzt verliehen. Aber
da gibt es dann Champion quasi diese Battles, dieses Jahr.
Ja, genau, da musst du über das Jahr verstreut genügend Aktivität machen, um diesen Status zu erhalten, ja.
Okay.
Tja.
Sehr schön.
Genau.
Und das ist quasi die Webseite mit allen Leuten,
ja,
die wichtig
sind. Ich pick das, weil man ja vielleicht für seinen neuen Mastodon-Account sucht, wen man folgen kann, um für die Tech-Bubble so ein bisschen mehr Input zu bekommen. Und hier findet man die. Und wenn man außerdem nochmal schauen
dann
will,
halt
was
Java
denn so auf GitHub.
Aber ich mein, hey.
Du bist da nicht mit dabei. Warum nicht?
Weil ich nicht so ein großer Name bin. Also mein Name nicht so groß in der Java.
Ja, du musst einfach nur den untersten von den Top, von der Top 10 besiegen und dann steigst du rauf, oder?
Das ist ja der Punkt, es gibt keine Battle.
Achso, schade. Naja. Was war dieses andere Team, Aces? Da muss man jemanden besiegen.
Ja, Oracle okay. Aces, ja.
Okay, alles klar.
Nein, gut. Ich bin zu,
wir stehen
ich
hinter
bin
dir.
Zu Polyglot unterwegs. Ich mache eben lange nicht nur Java, deswegen. Machen die meisten von den anderen, die auf dieser Liste stehen, aber auch nicht. Also
und wie erst insofern, in den letzten, ja, erzähl.
Wenn man den folgt, dann ist das schon ein sehr bunter Technologiemix, über den man da Input bekommt. Das ist nicht Java pur.
Mhm. Ja, apropos Aces, Ash Ketchum ist nach, keine Ahnung wie vielen Jahren, nach 15 Jahren oder sowas, jetzt endlich Pokémon-Meister geworden, wollte ich jetzt nur mal sagen. Ist jetzt quasi der Pokémon-Meister der Welt, der Größte, der Allerbeste, er ist endlich der Allerbeste.
Nice.
Vielleicht geht das ja auch bei diesem Java-Zeug, vielleicht sollten sie das umstellen, ihre Gruppe, ne?
Mhm. Ja. Na gut, dann nicht. Kann ich mir als Java-Profi auch VS Code-Pads holen?
Bestimmt, weil du kannst ja
genau,
bestimmt.
Genau, wie viel Siege brauchst du, um quasi irgendwas zu bekommen, wie ein NFT oder sowas vielleicht. Ja.
Genau. Nee, du brauchst keine NFTs, du holst dir, wenn du VS Code hast, holst du diese VS Code Pads. Ja, und dann bekommst du so ein kleines
Clippy.
Pad in dein, genau, Clippy, aber halt so eine kleine
Geil
Katze
Klammer.
Oder
Geil Klammer. Oh Gott.
Ja, super cute. Wenn ich VS Code benutzen würde, würde ich mir das installieren. Das ist alles, was ich dazu sagen möchte. Okay. Ich benutze halt kein VS Code. Aber wenn.
Das gab es früher, also ich meine, gab es früher schon, aber es gab quasi.
Natürlich gab es das, ja.
Woran ich mich noch erinnern konnte, aber die sind dann direkt auf deinen Desktop gefallen.
Ja, ich erinnere mich. Ja,
auf Windows. Auf der Leiste mal rumgelaufen.
Ja, genau. Ja. Da gab es verschiedene auch.
Ja, so Lemminge und so, also gab es einiges, ja.
Ja, genau. Da gab es eins, das fand ich sehr nice, aber ich weiß nicht mehr.
Aber eigentlich braucht man es nicht. Also es ist
doch
lustig für irgendwie 2, 3, 4 Minuten und dann braucht man es aber eigentlich nicht.
Ja, und? Aber es reicht ja.
Ja, ist okay. Nee, also wer 4 Minuten Spaß braucht, installiert sich die VS Code Pads und alle anderen gucken sich Snack an.
Ja, das ist ein Video über Schlangen.
Ah,
könnt ich anschauen.
Ja, nee, vielleicht nicht.
Doch, komm, ist funny. Aber das Problem ist irgendwie Instagram und es muss man irgendwie Instagram-Account und.
Hä, was? Kannst du irgendwie einen Screenshot machen oder so? Was ist denn so ein Quatsch?
Instagram nervt.
Frag mich nicht, Instagram nervt.
Aber kann man da jetzt nicht raufdrücken oder was?
Ich glaube nicht. Also du kannst das dich dann an... Also doch, du kannst da draufdrücken, aber dann musst du dich anmelden. Im Browser mit deinem Instagram-Account und sonst...
Habe ich nicht. Geht nicht.
Das geht nicht.
Ja. Okay, kein schöner Link.
Aber wenn ihr das habt, das scheiße. Dann könnt ihr da draufklicken.
Kann ich jemand diese Webseite
kann jemand mal befreien?
Ja. Genau, kann das jemand mal von Instagram bitte befreien?
Ja, es gibt es bestimmt. Ja. Wenn ihr das auf YouTube findet, könnt ihr das YouTube-Video verlinken. Ich schaue mal, ob ich es finde noch.
Ja, das ist auf jeden Fall nicht gut.
So. Aber dann hat er Makefu sich noch auf Biddleby rumgetrieben.
Genau, ich habe das jetzt hier quasi, wir haben ja quasi, ich habe es ganz am Anfang der Sendung gesagt, Mastodon für Bittleby, damit ich das jetzt quasi immer aus Versehen auch mitbenutze, nicht immer nur manchmal. Und stellt sich heraus, es gibt Bittleby Mastodon und man kann einfach das quasi enablen und dann gibt es quasi so einen Weg, wo man noch einen Link anklicken muss und diesen Token zurückspielen muss und dann bist du quasi eingeloggt. Das war eine sehr smooth experience, würde ich sagen.
Sehr, sehr schön. Und damit sind wir schon durch mit dieser kleinen, feinen Sendung. Es sei denn, jemand hat noch letzte Worte
zum Abschied. Wenn wir bei Mastodon Client sind, kennt ihr Tut?
Ja.
Ja, haben wir darüber gesprochen?
Was für ein Ding?
Oder habt ihr letzte Woche Tut?
Tut? Also,
ja, hat es auch so viele Notifications?
Nein.
Okay, das ist gut.
Tut ist ein Kommandozeilen-Client für Mastodon. Okay, und genau, den kann man einfach mit Homebrew und mit allem, was Linux-Package-Managern sind, kann man das installieren und dann auf der Kommandozeile Mastodon benutzen. Ist ein Blick wert. Hm. Ich fand es ganz spannend. Ich habe es noch nicht intensiv genutzt, aber coole Sache.
Dann packt man noch den Link rein.
Ja.
Und ja.
Nee, hab ich. Was auf jeden Fall mit Mastodon besser ist, ist genau solche Integration von irgendwelchen Skripten und Tools. Da musst du nicht erst bei Twitter betteln gehen, dass du doch bitte einen Developer-Account-Dings bekommst, sondern kannst einfach, sobald du einen Account hast, kannst du den auch technisch benutzen mit einer API. Das finde ich schon sehr cool.
Ja. Genau.
Ja, wir lieben alle Mastodon. Folgt uns und wir klären das mit unserer Webseite, dass es auch schön irgendwie da vorne mit
genau. Drauf ist. Wir können auch alle Twitter-Sachen rauswerfen, das brauchen wir jetzt nicht mehr.
Gucken wir mal. Ganz so weit bin ich noch nicht, aber vielleicht komme ich da ja auch noch hin. Und bis wir soweit sind, wünschen wir euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf, habt Spaß.
Am Gerät.
Mit dem YouTube-Video. Ich habe ein YouTube-Video reingemacht.
Perfekt. Danke fürs YouTube-Video. Danke fürs Befreien.
Und wir hören, sehen, lesen, was auch immer uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Ciao.